Dino Toppmöller ist nicht mehr Trainer von Eintracht Frankfurt. Höchste Zeit für einen Eintracht-Schwerpunkt. Wir wollen jetzt sprechen über die Entlassung, wie es dazu gekommen ist, aber auch um all die sonstigen Fragen, die so rund um die SGE gerade in der Luft schwirren. Und ich freue mich sehr, Christopher Michel hier dazu begrüßen zu dürfen, jetzt hier im Rasenfunk.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Ich werde eine Wohnung hier suchen, um hier dann in der Nähe der Arena auch zu wohnen, aber es ist nicht so einfach. Ich habe schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Der Trainer, die finden schwer eine Wohnung, denn sie sind keine langfristigen Mieter. Ging Markus Weinzierl auf Schalke so? Bei Dino Toppmöller weiß ich das nicht, aber der Ton ist gesetzt für diese Sendung. Christopher, du bist Chefreporter bei Absolut Fußball. Du hast auch schon Bücher geschrieben. Ich freue mich sehr, dass du mal endlich im Rasenfunk bist. Herzlich willkommen.
Ja, gute Max, ich freue mich auch sehr. Und dein Jingle höre ich immer sehr, sehr gerne. Da musste ich etwas schmunzeln.
Ja, das freut mich. Und es ist sehr lustig, weil wir laufen uns jetzt schon sehr lange gegenseitig über den Weg. Aber tatsächlich ist es jetzt dein erster Auftritt. Also der wurde wirklich mal Zeit. Ab wann in dieser Saison hast du dir denn gedacht, na, wenn der Max mich jetzt mal einlädt, so wie er es mir ja schon mehrmals angekündigt hat, muss ich dann über eine Trainerentlassung sprechen? Denn es ist ja untypisch, dass die Eintracht während der Saison den Trainer wechselt. Das ist jetzt schon 10 Jahre nicht mehr vorgekommen. Gab es aber schon in dieser Saison so Momente, wo du dachtest, na, könnte dieses Jahr passieren?
Ich muss ehrlich sagen, bei mir fing das an mit diesem 6:0 bei RB Leipzig. Da habe ich irgendwie gespürt, jetzt stimmt irgendwas nicht mehr im Starte Eintracht Frankfurt, weil das war so eine, ja, so eine fundamentale Niederlage in so einem wichtigen Spiel. Du kannst mit 3 Punkten punktgleich werden mit Leipzig. Du definierst dich ja irgendwie als das herankommende Spitzenteam und da wurdest du ja richtig abgewatscht. Und dir wurden in dem Spiel alle Fehler aufgezeigt, die Markus Krösche nach Stuttgart als diese C-Jugendfehler bezeichnete. Du wurdest gnadenlos ausgekontert. Die Bälle wurden hinter die Kette geschnickt und Leipzig konnte alleine auf den Torhüter zulaufen. Individueller Fehler, Torhüter zur Eröffnung des Spiels, dann in der zweiten Halbzeit eine Mannschaft, die sich wirklich blutleer aufgegeben hat. Und das Spiel gegen Leipzig hat bei mir so gezeigt, oh je, also wenn es da jetzt nicht einen schnellen Turnaround gibt und es auch irgendwie wieder erkennbar wird, dass diese Mannschaft irgendwie in einen Flow in dieser Saison kommen kann, dann habe ich so gespürt, das wird jetzt vielleicht ein Entlanghangeln bis zu dem Point of No Return, dass der Trainer wirklich fliegt. Also Leipzig war für mich ein absolutes Schlüsselspiel in der Bewertung dieser Trainerfrage. Da bin auch ich erstmals nach dem Spiel rausgegangen mit der Analyse, jetzt müssen wir auch mal über den Trainer reden, was ich bis dahin wirklich eigentlich vermieden habe, obwohl dieses Eintracht-Umfeld, du kennst es ja auch sehr gut, schon immer sehr emotional nach jeder Niederlage eigentlich die Gründe bei Dino Toppmöller gesucht hat, habe ich das wirklich bis Leipzig lange vermieden.
Also das war am 13. Spieltag für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht so tief in der Eintracht-Saison drin sind. Jetzt ist aber ja das Interessante, also dieses Spiel war ja wirklich geprägt von individuellen Fehlern. Also allein ich habe mir hier notiert, Fehler von Zetterer, Koch, Dahoud und Theat. Danach habe ich auch geschrieben, kein Frankfurter macht ein gutes Spiel, die Niederlage auch in der Höhe nicht unverdient. Also es war wirklich ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Aber da sind wir ja gleich schon beim Thema. Individuelle Fehler, die zu Niederlagen, zum Teil heftigen Niederlagen geführt haben, vor allem in der Champions League und eben zum Beispiel in diesem Spiel gegen RB Leipzig. Weil du gesagt hast, da hattest du denn erstmal so den Eindruck, hier gerät etwas aus den Fugen. Das Interessante ist, auch nach diesem Spiel gab es ja eine Reaktion. Denn danach kam das Spiel bei Barca und alle dachten sich, oh je, was soll das jetzt dann werden? Und im Grunde war das eigentlich, würde ich sagen, widersprich mir gern, eigentlich eine gute Partie bei Barca. Man hat sie halt dennoch verloren. Und ist das nicht vielleicht das eigentliche Thema dieser Saison?
Ich glaube, Barca kam nach diesem Spiel irgendwie zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin total bei dir. Das war eine wirklich gute Leistung, zumindest eine ordentliche bis gute Leistung. Sie haben Barcelona an einem Tag erwischt, wo man auch das Gefühl hatte, irgendwie ist eine Sensation möglich, wenn Skiri vor der Pause irgendwie diesen Ball zum 2:0 in den Winkel schlänzt. wer weiß, worüber man dann redet. Im zweiten Durchgang war es dann aber wieder zwei leichte Gegentore, wo du halt trotzdem irgendwie gesehen hast, stabil ist diese Mannschaft nicht. Und das Muster, was sich halt auch wiederholt hat in Barcelona, wenn es ein Gegentor gibt, dann konntest du die Uhr fast danach stellen, wann es das zweite gab. Mhm. Und danach hat auch Barcelona, ich sag mal, vielleicht auch bei der Eintracht gesagt, das schaffen wir in diesem engen Programm vielleicht auch mit 70-80%. Das soll alles die Leistung der Eintracht nicht schmälern. Aber auch ich habe dann gesagt, okay, und das glaube ich auch bis jetzt, diese Mannschaft hat charakterlich, natürlich, wenn es eine Trainerentlassung gibt, liegt es auch irgendwo an Charakteren. Vielleicht hat nicht jeder alles reingeworfen, vielleicht hat sich auch zum Schluss der ein oder andere, das kann man immer sagen, aber diese Mannschaft hat sich ja bis zum Schluss immer so reingeworfen, dass sie ja auch Last-Minute-Tore erzielt hat und alles. Also ob das dann gegen Dortmund jetzt war im neuen Jahr, ob das in Stuttgart war, wo sie ja auf das 2-3, fast noch das 3-3 erzielt hätte, in Bremen mit dem Apfelverzehr. Also diese Mannschaft hat in meinen Augen nicht gegen den Trainer gespielt, aber es war keine Symbiose mehr für mich erkennbar. Und mit dem 2-3 in Bremen war irgendwie für mich klar, das kann nicht weitergehen, weil einfach dieses 2-3 gegen Bremen, auch diese Gegentore wieder, so dermaßen einfach waren, dass ich dann irgendwann sage, die Defensive ist auch eine Trainerarbeit. Und deshalb, um das abzurunden mit Barcelona, diese Mannschaft hat immer wieder reagiert, sie hat auch in Barcelona gut reagiert, aber sie hat dann immer wieder, wirkte es auch so, dass du dich gefragt hast, warum gibt es diese Fehler immer wieder, und jeder spricht ihn drauf an, aber es wird gefühlt nichts geändert.
Und man muss der ehrlicherweise auch dazu sagen, danach kam ein sehr zähes 1-0 gegen Augsburg und ein etwas glückliches 1-1 gegen HSV, nicht komplett unverdient, aber da hat man zum Beispiel Glück, dass ein Treffer wegen Abseits nicht gezählt hat. Kurz vor Schluss
die noch. VAR-Millimeter-Situation. Exakt. Ansonsten glaube ich nicht, dass, wenn diese beiden Spiele nicht mit 4 Punkten geendet hätten, wer weiß, ob Dino Topmöller über Weihnachten überhaupt noch Eintracht-Trainer geblieben wäre. Das muss dann auch in dem Zusammenhang einmal sagen. Also das war jetzt schon Hamburg und Augsburg. Ich glaube, wenn in dem Doppelpack unter 4 Punkten gekommen wären, vielleicht nur einer herausgesprungen wäre, was ja möglich gewesen wäre, dann glaube ich, hätte Markus Krösche tatsächlich schon im Winter die Reißleine gezogen. So hat er gesagt, mit diesen 4 Punkten gibt man ihm nochmal diese erste englische Woche für den Turnaround. Und der Fußball zeigt aber in meinen Augen auch, wie eng das alles ist. Also ich meine, ich habe Dortmund angesprochen. Du triffst in der 90. plus 2 und wenn du dir dann nicht in der 90. plus 5 eigentlich fast schon wieder ein Eigentor reinschießt von der Fehlerkette her, dann gehst du vielleicht mit einem anderen Schwung nach Stuttgart und dann verlierst du dort auch nicht. Und dann sagen jetzt alle, Dino Topmöller hat den Turnaround geschafft. Also es ist auch ein wirklich manchmal Millimetergeschäft, dieses ganze Business.
Ja, und ehrlicherweise ist das ja auch, also das ist völlig normal für den Fußball und natürlich sind Ergebnisse das am Ende, was dann auch die Kohle bringen, denn die Tabelle ist dafür entscheidend, aber eigentlich ergibt es ja gar keinen Sinn. Also wenn wir über dieses Augsburg-Spiel und dieses HSV-Spiel gucken, auf diese Spiele schauen, da hat die Eintracht nicht gut gespielt, aber trotzdem irgendwie Punkte erzielt. Dann schaust du dir das Rückrundenprogramm, also das Programm nach der Winterpause jetzt, meine ich, an und du siehst, wir spielen gegen Dortmund, wir spielen gegen Stuttgart, wir spielen gegen Hoffenheim, wir spielen gegen Leverkusen. Also sprich, innerhalb der ersten 7 Spiele kannst du die komplette Saison im schlechtesten Fall wegschenken, im besten Fall bist du wieder richtig, richtig reingegangen. Und da stelle ich mir dann ehrlich gesagt schon die Frage, warum denkt man dann so sehr vom Ergebnis? Was hätte sich denn jetzt wirklich verändert? Also ich frage mich auch, was hat sich jetzt eigentlich jetzt nochmal verändert in diesen 3 Spielen nach dem Winter? Es ging halt so weiter wie vor der Winterpause. Offensiv alles wunderbar, zweitbeste Offensive der Liga, Defensive katastrophal, schlechteste Defensive der Liga gemeinsam mit Heidenheim. Zuletzt war man so schlecht zu diesem Zeitpunkt der Saison, in der Saison 84-85. Also warum glaubst du, hat man diese Entscheidung dann letztlich rausgezögert und damit ja auch einem neuen Trainer die Chance genommen, wenigstens ein bisschen Vorbereitung zu haben vor diesen schwierigen Spielen, die jetzt kommen?
Da müssen wir ein bisschen ausholen. Markus Krösche hat Dino Topmöller 2023 ja nach Oliver Glasner geholt und das war natürlich ausgehend von einer wirklich tiefgründigen Analyse, weil man ja schon sehr schnell gemerkt hat, es gibt ein klares Geschäftsmodell bei Eintracht Frankfurt. Jeder kennt es ja inzwischen. Sie probieren die Perlen zu sammeln und dann für teuer Geld zu verkaufen, am besten im Jahresrhythmus. Und Dino Topmöller, der als Co-Trainer vom FC Bayern kam, bislang ohne Cheftrainererfahrung in der Bundesliga, hatte einfach sehr gut in Grösches Geschäftsmodell auch einfach reingepasst in seine Art zu arbeiten. Und Markus Grösche hat ihn ja in diesen ganzen 2,5 Jahren auch wirklich permanent unterstützt. Also es gab ja schon nach der ersten Saison die große Kritik. Da wurde dann nicht mit einer Trainerentlassung geantwortet, sondern mit der Installation 2 neuer Co-Trainer, auch mit indem Positionen, Schwachpunkte behoben wurden auf dem Transfermarkt. Und es hatte sich ja dann auch ausgezeichnet mit dem Durchmarsch in die Champions League. Und jetzt, glaube ich, ging es bei Markus Grösche trotzdem so weiter, dass er eigentlich Dino Topmöller nicht entlassen wollte. Also ich glaube wirklich, diese Entlassung fiel Markus Grösche dermaßen schwer, dass ich glaube, wenn du so einen Pro- und Kontra-Zettel erstellt hast, du es wirklich schaffen musstest, dass dieser Pro-Zettel auch diesen letzten Strich durch die Rechnung bekommt. Ich glaube wirklich, dass Markus Grösche so überzeugt war, auch wenn es schon diese Wackelauftritte gab gegen Augsburg und Hamburg, dass er einfach gedacht hat, wir analysieren das jetzt nochmal in der Winterpause, wir gehen nochmal an die Themen, die ja dann immer so schlagwortmäßig fallen mit Emotionalität und man muss wieder da reinkommen. Also diese Mannschaft ist in meinen Augen nicht über eine Emotionalität gestolpert. Diese Mannschaft ist in meinen Augen diesmal darüber gestolpert, dass eine Sache, die sich schon in der Vorbereitung angebahnt hat, bis zum Schluss nicht behoben wurde. Und das war diesmal diese defensive Instabilität. Und dann kam aber Ergebnis, man spielt 0 gegen Augsburg und gegen Hamburg trotz des Gegentors, das mal wieder auf einem individuellen Fehler basierte von Namdi Collins, diesmal im Zusammenspiel mit Robin Koch. Glaube ich, hat Markus Grösche einfach gedacht, vielleicht im Winter schafft man nochmal 10 Tage Pause, mal ein bisschen die Belastung runterfahren, Köpfe frei bekommen, ein bisschen analysieren, kriegt man diesen Turnaround irgendwie hin, weil diese Jungs ja auch in den Jahren zuvor gezeigt haben, dass sie defensiv stabil stehen können. Die Eintracht war ja letzte Saison, glaube ich, mit 46 Gegentoren hatte sie die 4. oder 5. beste Defensive der Liga. Und dadurch, glaube ich, hat Markus Grösche bis zum Schluss an Dino Topmöller festgehalten, auch wenn von außen, muss man in dem Fall sagen, schon klar erkennbar war, dass er sehr wackelig ins neue Jahr geht. Und es ist halt dann absurd, wenn du selber 8 Tore, du nennst die Gegner, du schießt 8 Tore gegen Dortmund, gegen Stuttgart und gegen Bremen und gehst mit 2 Punkten aus diesem Programm, weil die 9 Tore schießen. Und ein SV Werder Bremen, der bislang einen 1-Tore-Schnitt hat, der hätte ja 5 oder 6 Tore schießen können. Ich meine, du bist ja auch immer sehr intensiv mit den Spielen beschäftigt. Also es war schon frappierend zu sehen, dass Dino Topmöller offenbar, was die Defensive angeht, in diesem Jahr einfach keine Lösung gefunden hat.
Ja, wobei ich mich auch an Zeiten erinnere, wo Teile der Eintracht Frankfurt-Bubble alles dafür gegeben hätten, statt einem langweiligen 1:1 ein etwas aufregenderes 3:3 zu bekommen. Und diese Zeiten sind 1,5 Jahre her, ehrlicherweise. Da wurde genau das bemängelt. Aber ja, ich will jetzt nicht.
Ich glaube aber, das Problem war, genau, ich glaube, ein 3:3, ein spektakuläres, erträgt man auch, also nicht nur ertragen, sondern ja, da sagt man, das ist ein Spektakel. Aber wenn du, ich glaube, die Hälfte aller Pflichtspiele in einer Saison auf einmal permanent 3 Tore bekommst und du dann alle Pflichtspiele zusammengerechnest in Champions League, Liga und Pokal sind es 56 Gegentore, dann wird halt die Laune irgendwann halt in dem Umfeld schlecht, wenn du schon in ein Spiel gehst und sagst, okay, du brauchst irgendwie 2 oder 3 Tore pro Spiel, um Punkt zu holen. Da fehlt ein bisschen die Balance in den Ergebnissen.
Ich verstehe das schon. Ich wollte nur mit meinem Punkt, und ich weiß auch, dass es nicht einfach ist, ich will ja auch nicht, dass leichtfertig Trainer entlassen werden. Aber ich wollte diesen Punkt schon einmal setzen, weil der wurde zumindest in den Medien, die ich jetzt konsultiert habe, gar nicht diskutiert, dass es schon interessant ist, dass man jetzt rein ergebnisgetrieben ist, dann letztlich doch gemacht hat. Du hättest, Es hat sich eigentlich nichts verändert zuvor dem Winter. Du konntest halt die Hoffnung haben, ob sich noch etwas verändert. Das wollte man jetzt gucken. Aber damit ist man jetzt auch in die Situation reingerutscht, dass man eben zwei dieser wichtigen Spiele schon hinter sich hat, nämlich Dortmund und Stuttgart, also gegen direkte Konkurrenz um internationale Spiele. Wie gesagt, da muss man keinen Vorwurf draus lesen. Es ist aber eine interessante Entscheidung, die da getroffen wurde. Und genauso interessant finde ich, das hast du jetzt schon vorhin auch schon mal angedeutet, dass dieses Team es immer wieder geschafft hat, sich aufzuraffen und immer wieder es geschafft hat, dann nach vorne hin nochmal ein Tor zu erzielen. Und das ist ja wirklich erstaunlich, weil wir werden später noch über Transferentscheidungen sprechen. Man lag da zum Teil richtig daneben in diesem Sommer. Man hat mit Ekitike in der letzten Saison den Spieler verloren, der die meisten Schüsse hatte, 5 mehr als Harry Kane in der letzten Saison. Und Marmoush, der ja schon im Winter gegangen ist, der war in dieser Rangliste immer noch auf Rang 7, nach der kompletten Saison. Also sprich, es ist ja eigentlich völlig unwahrscheinlich gewesen, dass die Eintracht diese Offensivpower wieder aufs Feld bringen würde. Vielleicht genauso unwahrscheinlich, wie dass man so defensiv schwach werden würde. Aber woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass es die Mannschaft schafft, nach vorne sich aufzuraffen und dann doch irgendwie nochmal Tore zu erzielen, dass sie aber nach hinten genau dasselbe Engagement regelmäßig vermissen lassen? Denn das könnte man ja genauso über dieses Team sagen.
Es gibt mit Peppi Schmidt einen altehrwürdigen Journalisten hier in Frankfurt. Ich glaube, fast jeder von den Pressetribünen kennt ihn. Der sagt dann immer, da sind ein paar vorne und ein paar hinten. Und das ist halt so ein bisschen natürlich auch seine lapidare Art und Weise. Aber in dem Fall, finde ich, war das schon sehr sichtbar im Stadion. Also ich finde, ein ganz großer Punkt war, du hattest das Gefühl, diese Lücken, die waren dermaßen groß zwischen den Mannschaftsteilen, dass diese Mannschaftsteile, und das meinte irgendwie auch Robin Koch, fand ich gestern in der Pressekonferenz, wo er gesagt hat, ja, irgendwie hat es gemeinschaftlich nicht funktioniert und dann hat jeder probiert, das alleine zu regeln. Und genau dieses Gefühl hatte ich mehr und mehr bekommen. Du hattest irgendwie das Gefühl, nach vorne hin konnten sie auch extrem viel dann im Zusammenspiel mit ihrer individuellen Klasse. Ich meine, wir nehmen mal den Namen Litz Doan. Der hat der Eintracht ja 3 Spiele alleine entschieden. Gegen Hoffenheim mit einem Doppelpack und der Vorlage in 3-1. Gegen Augsburg und Mainz waren das ja wirklich mal Einzelaktionen, die irgendwie noch 3 Punkte gebracht haben. Und an Johnny Burkhardt, der dann mit seiner Doppelpack-Serie wichtige Tore erzielt hat, Can Uzun, der am Anfang, also nach vorne hin haben die das individuell immer wieder ausgeglichen und halt eben die Patzer, aber nach hinten haben bis auf Burkhardt und auch Doan nicht alle so diszipliniert gearbeitet permanent und dadurch war dann teilweise die Abwehr einfach auf sich alleine gestellt und da wurden aber auch brutale, sowohl individuelle Fehler als auch gruppentaktische Fehler gemacht. Das muss er auch ehrlich sagen. Ich nehme mal das Tor gegen Dortmund. Schlotterbeck spielt den Diagonalball auf Rierson und dann Brown rückt nicht richtig raus. Und selbst wenn das passiert, muss die Mitte doch irgendwie wissen, jetzt muss jeder irgendwie wissen, einer hat Zugriff auf die passiven Blöcke, die Eintracht verteidigt im tiefen Block. Und bleibt in einer dermaßen Passivität, dass wie Stuttgart, wo du eine 7-4 Situation hast, trotzdem den Steckpass spielen kann und auf einmal in ein 1-1 geht, weil die Eintracht passiv bleibt. Und diese Fehlermodelle haben sich immer wieder wiederholt. Und deshalb ist das, und das ist so unerklärlich, weil das im Vorjahr eigentlich ganz gut geklappt hat. Ja. Also in der Vorsaison hatte das so gut geklappt. Da waren Koch, Theat, Christensen, Brown noch im mit Skiri und Lars und die jetzt auch hart kritisiert werden, die waren das Herzstück auf dem Weg in die Champions League und irgendwo hat sich diese Defensive in der Gesamtheit sich verloren, vielleicht auch im Zusammenspiel dann mit dem Sturm, weil du vielleicht doch nicht mehr diesen Go-To-Guy, wie du ihn nennst, Ekitike, der vielleicht auch im Alleingang so viel regeln konnten, dass die anderen gesagt haben, sie konnten etwas tiefer stehen. Das ist jetzt müßig, ein bisschen das aufzudröseln. Aber Dino Topmöller hat natürlich nach Ekitike und Marmoush die Spielweise etwas angepasst und hat sie vielleicht etwas zu riskant angepasst, indem er vielleicht gedacht hat, mit Koch, Theat, Christensen, ich kann die Kette auch nochmal 10, 15 Meter höher schieben. Und das hat einfach nicht geklappt in der Gesamtheit. Also diese Fehleranalyse finde ich auch sehr, sehr schwer. Ich habe mir auch schon mal Punkte gemacht und es wird dann lang und länger und du weißt gar nicht, wo du anfangen solltest. Der eine gewichtet vielleicht das, der andere das, aber am Ende bleibt für mich stehen, die Abstände waren sehr groß zwischen den Mannschaftsteilen und dann haben sich die individuellen Fehler gehäuft. Und woran das lag, haben wir vielleicht Spieler überschätzt, haben Spieler overperformed in der Vorsaison, wurden vielleicht doch zwei Abgänge etwas unterschätzt. Du hattest ja mal den Namen Tuta genannt. Viele nennen jetzt auch den Namen Kevin Trapp. Die Torhüter-Situation ist sicherlich auch eine, die ihre Rolle damit reinspielt. Also gefühlt war, so gut es nach vorne hin lief, hinten so ein dauerhafte Chaos-Themen.
Ich meine, es ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, ein Eintracht Frankfurt mit Ekitike und mit Marmoush versus ein Eintracht Frankfurt ohne die beiden. Denn du konntest dir mit diesen beiden Spielern erlauben, Zeit fürs Nachrücken zu haben. Du konntest erstmal den Ball lang auf die schlagen und dann halten die den oder sie machen vielleicht den Angriff sogar selber schon fertig und das Tor, dann brauchst du ja gar nicht die Mühe machen, nach vorne zu laufen, kannst gleich in der eigenen Hälfte bleiben. Ich überspitze ein bisschen, aber rein theoretisch hast du damit Zeit gewonnen und konntest aus einer tieferen Position in eine höhere Position kommen, ohne dass der Ballverlust da war. Dennoch stelle ich mir jetzt die Frage bei allem, was du so gesagt hast, und ich habe auch nochmal so in meinen Notizen der letzten Saison mich ein bisschen durchgeklickt und die der Saison, die habe ich ja sowieso im Kopf. Kann es vielleicht sein, dass auch die gute Defensivleistung der vergangenen Jahre gar nicht so sehr von einer geschlossenen Defensivformation herkam, wo du die Spieler beliebig hast tauschen können, sondern eben durch individuell gute Spieler, die alle damals eine gute Form hatten? Was würdest du sagen? Ist Eintracht Frankfurt eigentlich ein Team, jetzt mal diese Saison ausgenommen, das in der Defensive aus einer taktischen Grundordnung heraus sauber und stabil verteidigt?
Ja, das finde ich ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also es geht ja auch schon mit dem Punkt taktische Grundordnung irgendwie los. Wenn wir mal, ich habe mir das mal aufgeschrieben, du bist ja mit einem 4-2-3-1 in diese Saison gegangen. Dann nach diesem Freiburg-Spiel gab es ja den Turnaround hin zur 3er-5er-Kette. Und in den letzten, ich sag mal, 6-7 Spielen wusstest du teilweise auf der Tribüne zu Anpfiff gar nicht mehr, agieren sie jetzt in der Viererkette, Fünferkette, Dreierkette. Und das war schon ein Problem. Ich finde, in der vergangenen Saison war zum Beispiel ein sehr klares System zu erkennen. Also die vergangene Saison, fand ich, war schon, du hattest diese Viererkette mit Rasmus Christensen, mit Tuta, mit Koch, mit Theat, vor einem natürlich erfahrenen Kevin Trapp, mit der Doppel-6 Giri und Larsson. Und ich finde, da konnte man schon Abläufe auch beim Hinten-Rausspielen erkennen. Da war es dann auch klar, du hattest immer dieses Drohpotenzial mit den beiden Superstars. Aber auch als Marmoush weg war, hat ja Toppi dann auf ein 4-2-3-1 gesetzt, hat ja dann Götze gestärkt als den Spielmacher. Und da fand ich schon, lag es nicht nur an der individuellen Klasse, sage ich jetzt mal, einzelner Akteure wie Koch, Theat oder Christensen, sondern das hat systematisch einfach sehr, sehr gut gepasst. Auch der Umschwung dann zur Dreierkette in der Endphase noch mit Collins eingebaut, wo ich finde, man hat schon Abläufe einfach erkennen können, auch beim Hinten-Rausspielen. Es war schon stringent zu erkennen, wie die Eintracht nach vorne will. Jetzt am Ende, da geht es auch los, war es gefühlt nur noch ein, ja, es wird kurz gespielt zu Koch oder Theat, der gibt den Ball zurück an Kauer-Santos, der im Tor stand, und der blökt das Ding nach vorne in der Hoffnung, dass du dann im Kampf um zweite Bälle irgendwie gewinnst. Und deshalb würde ich sagen, die vergangene Saison, das war nicht nur, klar, du hattest hohe individuelle Qualität, die hat die Eintracht inzwischen, aber da war auch ein Defensivkonzept und Defensivmuster und auch eine Klarheit im System zu erkennen. Und diese Saison ist es nach einem guten Start, dürfen wir auch nicht vergessen, aber irgendwann in so ein Hin und Her abgelaufen. Und da würde ich jetzt sagen, hat man auch gesehen, dass vielleicht der ein oder andere letztes Jahr von der stabilen Systematik gelebt hat und individuell vielleicht auch gar nicht so stark ist, wie wir gedacht haben.
Ich meine, in der letzten Saison wurden auch schon die Formationen getauscht. Man hatte ja auch eine ganze Phase dieses 4-4-2, was wirklich defensiv somit das einfachste System ist, weil du hast immer einen Nebenmann, an dem du dich orientieren kannst, und dadurch ist es dann ein bisschen einfacher. Deswegen ist das so ein Grundsystem, auf das defensiv viele zurückfallen, weil es relativ schnell vermittelbar ist und relativ okay umsetzbar auf dem Feld. Jeder, der mal selber gespielt hat, kennt das ja auch so ein bisschen, wenn man gerade nicht so weiß, auf welcher Höhe man stehen sollte. Zumindest ich kann mich daran noch erinnern. Deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen Musik und alles greift ineinander. Plus, man darf natürlich überhaupt nicht so tun, als ob das jetzt nur ein Taktik- und Leistungsthema gewesen wäre, sondern ganz eindeutig ist diese Saison auch geprägt durch psychologische Elemente, die eben auf dem Feld immer wieder erkennbar waren in eklatanten Fehlern, die passiert sind und die manchmal auch aus einem from a good place of heart passiert sind, also aus einem guten Willen heraus. Immer wieder auch Theat und Christensen, die Stützen der vergangenen Saison, die waren manchmal zu gierig auf den Zweikampf. Die sind manchmal rausgerückt, wo man sich gedacht hat, Junge, das musst du wissen, dass du jetzt nicht rausrücken darfst, weil hinter dir ein Raum gerade aufgeht. Aber sie wollten halt den Ballgewinn haben, sie wollten wieder die Offensive starten, sie wollten wahrscheinlich auch zeigen, hey Leute, wir müssen jetzt ein bisschen aktiver in die Zweikämpfe gehen, und waren dann in der falschen Situation aktiv und nicht in den Situationen, die du vorhin angesprochen hast.
Was natürlich auch noch dazu kam, du sprichst einer die Psychologie an, sie hatten natürlich auch dieses Jahr durch die neue Belastung Champions League und durch teilweise auch eine individuelle Vierfachbelastung mit der Nationalmannschaft. Das geht natürlich irgendwann auch auf die Muskeln, dass die Eintracht hat immer wieder Schlüsselspieler verletzt ausfallen gesehen. Also ob das dann ein Johnny Burkhardt war gegen Bergamo, ob das ein Hugo Larsson war, der permanent nicht nur mit muskulären Problemen, sondern auch mit Infektionen zu kämpfen hatte. Ist Can Usun, der auf einem so starken Weg war, der dann 6 Wochen rausgeworfen wurde. Und das hat dir dann in der Gesamtheit wehgetan, spricht aber auch, und das fand ich dann immer das Gefährliche, wenn du nur noch über einzelne Spieler sprichst und dann irgendwie, oh Gott, jetzt fehlt der und jetzt fehlt der, dann merkst du so, in der Gesamtheit stimmt so irgendwas nicht. Also ich meine, nehmen wir jetzt dann den VfB Stuttgart, da hat auch mit El Canous ein Spieler gefehlt, wo mir Journalisten auf der Pressetribüne gesagt hatten, oh Gott, wer soll denn das in dem Spiel nach vorne so antreiben wie El Canous? Genau in solchen Spielen brauchen wir den. Und du hast dann, wie die Stuttgarter gespielt haben, war das so in sich gefestigt und auch systematisch erkennbar, wo das hingehen sollte. Und dann hast du auf der anderen Seite irgendwie eine Mannschaft gesehen, wo du dachtest, okay, da ist es eher Zufall. Und deshalb sage ich ganz einfach, wenn du ein stabiles Gerüst hast, kannst du Verletzungen eigentlich auch mal auffangen. Aber die Eintracht hat irgendwie so viele Themen gehabt, dass dann auch jede einzelne Verletzung gefühlt wie eine Erschütterung für die Manifeste gleichkam.
Ja, und ich meine, das eine ist dann natürlich die individuelle Belastung, egal ob durch Verletzung oder eben auch durch Ergebnisse. Also Nnamdi Collins kam gebrochen vom Nationalteam zurück, möchte ich fast schon so sagen. Und ich glaube, dass du nicht die Champions League Ergebnisse von den Bundesliga Ergebnissen trennen kannst. Ich denke, das macht was mit dir, wenn du da regelmäßig 1-5 verlierst und absolut chancenlos bist. Das wäre ja komisch, wenn eigentlich nicht. Also das ist auf individueller Ebene auf jeden Fall in dieser Saison passiert, und da hat dann vielleicht so eine Grundfestigkeit auch in manchen defensiven Abläufen gefehlt, dass man da mal jemanden reinwerfen kann und der eben dann einfach mitschwimmt, sage ich jetzt mal, mit den anderen. Plus vielleicht ist es auch ganz normal, dass eben Spieler, die fast alleine das Team getragen haben, und es war ja auch nicht ein rauschender Lauf in die Champions League hinein, sondern wir alle erinnern uns an das Freiburg-Spiel. Also es war ja auch schon eng in der letzten Saison, was vielleicht auch was über den Platz der SGE in der Tabelle, den wahren Platz mal so über Saisons hinweg gerechnet aussagt. Also vielleicht hat man eben auch einfach kein Champions League Team. Aber wenn wir jetzt über solche Themen sprechen, wo wir eben sagen, okay, individuell hatten da viele mit sich zu kämpfen und dann kam das eine zum anderen, plus die Belastung war erwartbar sehr hoch, so wie in der letzten Saison ja auch. War der Kader dann vielleicht einfach zu dünn in der kompletten Defensivabteilung, und zwar nicht nur Sechser, über die wir auf jeden Fall gleich noch sprechen müssen, das ist ja das Lieblingsthema aktuell bei allen Eintracht Frankfurt Fans, sondern eben auch, was die letzte Defensivreihe angeht.
Im Nachhinein muss man das auch klar sagen, man ist ja reingegangen mit 4 Innenverteidigern, geschnitten auf ein 4-2-3-1, wobei schon sehr früh eigentlich erkennbar war, dass Dino Topmöller zum Beispiel bei Aurel Amendá eigentlich nie ganz überzeugt war, dass er der Spielertyp ist, der ihm hilft. So, Markus Grösche war aber überzeugt davon. Er hat ja auch für ihn 9 Millionen Euro nach Bern überwiesen und sagt dann seinem Trainer, nee, also damit das passt jetzt. Also da musst du umgehen. Und wenn du im Winter 5 neue Leute holst oder 4 neue Leute, Luvarov hatten sie ja davor schon geholt, aber wenn du im Winter, dann sind es ja Schuldeingeständnisse, dass im Sommer nicht alles gut lief. Aber bleiben wir wieder bei dieser Defensive. Was dieser Defensive natürlich fehlt, und das hat man gemerkt, das war letztes Jahr mit einem Tuta anders, und da Tuta ist jetzt die ganze, also wir nehmen jetzt nur mal den Namen Tuta, der ist schon die ganze Saison verletzt, da auch in seiner neuen Heimat, aber ein Typ Tuta, wo du einfach wusstest, der ist flexibel einsetzbar in der Defensive. Du hattest natürlich Konkurrenzkampf, auch in der Defensive letztes Jahr. Du wusstest einfach als Innenverteidiger, du konntest dir keine Fehlerserie erlauben, weil du wusstest, dahinter ist einer, der nimmt dir dann einen Platz weg. Und dieser Konkurrenzkampf, der fehlte hinten eigentlich komplett. Koch und Theat haben auch gespielt, wenn sie nicht fit waren. Brown wurde gegen Dortmund und Stuttgart, gegen Dortmund und Bremen, das hat man ja auch angemerkt, mehr mit einer Erkältung reingeworfen. Christensen wurde herbeigebetet, als er mal 5 Wochen ausgefallen ist, weil es auf der Rechtsverteidigerposition Dino Topmöller, Elias Baum den Sprung nicht zugetraut hatte, dann wurde wieder gebastelt mit Namdi Collins auf die rechte Seite, der ja, wie du richtig sagst, sowieso verunsichert war von der Nationalmannschaftsreise, der dann auf der rechten Seite, wo er sich sowieso schon schwerer tut, angefangen hat zu patzen, damit unsicherer wurde. Das überträgt sich dann auf die Mitte. Vielleicht ist auch das Torwartthema etwas naiv angegangen. Wobei ich da auch wiederum sage, wenn natürlich eine Vereinslegende einen Club verlässt, dann kann es immer mal ein bisschen wackeln auf der Torwartposition. Das mussten die Bayern 2008 nach Oliver Kahn auch. Da muss ich immer dran denken, Oliver Kahn ging, dann wollte man es mit einem jungen Michael Rensing machen, ähnlich, sage ich jetzt mal, wie Eintracht mit einem jungen Kauer Santosch. Und dann war es am Ende ein Hans-Jörg Butt, der der Zwischenstabilisator war, bis er Manuel Neuer geholt hat. Deshalb, da kommen viele Faktoren zusammen, aber der Konkurrenzkampf in der Defensive, den es nach vorne hin gab, und da sind wir noch nicht bei der Sechserposition, wirklich nur die Abwehrreihe, der hat gefehlt, und das haben, glaube ich, sehr, sehr viele rund um den Verein, aber auch im Verein, mir inklusive, unterschätzt, denn ich dachte auch, bei einer Viererkette, das reicht mit 2 Innenverteidigern dahinter, aber dann musst du auch von der Nummer 4 als Trainer so überzeugt sein, dass du halt auch mal einem Koch sagst, so, du warst jetzt mal nicht so gut, du bist nicht ganz fit, du ruhst dich jetzt mal 3 Wochen aus, ich habe das Vertrauen in das Doppel, Namdi Collins und Aurel Amendar.
Und gleichzeitig hast du die Außenverteidiger ja auch schon mit angesprochen, also wie oft man dann Theat sogar in der Realaufstellung als Linksverteidiger gesehen hat, ich meine im Spielaufbau, Dreierkette und so weiter, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, dann ist er öfter auf dieser Position, aber er spielt sie natürlich defensiv nicht, aber das war eben schon, also eigentlich war das doch von außen erkennbar, dass es hier eng wird, vor allem für eine Fünferkette, weil es dann eben gar nicht mehr so viele Innenverteidiger sind, für Viererkette alles gut. Und die Außenverteidigerpositionen, also das ist, ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, weil Eintracht Frankfurt-Fans, zumindest manche, die sich melden, wenn man Sendungen macht zu Eintracht Frankfurt, die waren zum Teil unglaublich hart davon überzeugt, dass Nathaniel Brown der nächste Linksverteidiger im deutschen Nationalteam ist, zur WM fährt ist und das heißeste Stück geschnitten Brot ist, das wir überhaupt in der Liga haben. Ähnlich war es dann in der Zeit, in der Collins aufkam. Da, ja, war es immer ein bisschen schwer, gegen zu argumentieren, weil da argumentierst du auch gegen Emotionen und macht dann vielleicht auch gar keinen Sinn. Aber gerade auf Rechtsverteidigerpositionen, also Rasmus Christensen ist ein fantastischer Leader, also ein Führungsspieler, würde ich sagen. Und er gibt in dieser Rolle als jemand, der vorangeht, der vor keinem Zweikampf zurückschreckt, der auch dann noch spielt, wenn er aus Gesundheit, aus medizinischen Gründen vielleicht nicht mehr auf dem Feld stehen sollte, da gibt er diesem Team natürlich was. Aber ich würde sagen, in individualtaktischem Verhalten gegen den Ball und auch mit dem Ball, wie er manchmal aufrückt, noch in Phasen, in denen der Spielaufbau noch gar nicht in der Phase ist, wo er jetzt aufrücken sollte, zum Beispiel, fand ich, konnte man schon in der letzten Saison sehen, da gibt's noch, also da gibt's quasi was, wo Gegner sich drauf einstellen können und versuchen können, ob sie ihn mal erwischen. Und er hat das halt oft nochmal wieder gut gemacht. Und so ein bisschen so Alfonso Davis-mäßig, der auch wirklich ein abenteuerliches Stellungsspiel manchmal hat, aber halt einfach 40 km/h schnell ist und es deswegen noch ausbügeln kann. Und wir als Beobachtende, wir sehen das und versuchen das einzuordnen. die Fans nehmen das vielleicht wahr, reagieren aber, was ich auch völlig verstehen kann, dann durchaus zu Recht auch auf Kritik ein bisschen feinfühlig, weil sie sagen, was wollt ihr denn, das ist ein super Spieler und wir haben ja auch ein tolles Ergebnis erzielt. Aber jemand wie Markus Krösche, der hat doch das Image, und ich glaube, es ist mehr als nur ein Image, eben hinter individuelle Leistungen zu gucken, auf Daten, auf Beständigkeit, auf Persönlichkeitsprofile. Er hat ja wirklich einen modernen Scouting-Ansatz. Muss man da nicht tatsächlich jetzt rückblickend nochmal sagen, da gab es offenbar eine Fehleinschätzung, denn auch im Winter jetzt gehen die Investitionen, sie gehen immer in die Offensive, wo man sich denkt, ja gut, da habt ihr auch daneben gegriffen, haben wir alles mitgekriegt, Elias Wali, können wir gleich noch drüber sprechen, aber wollt ihr nicht vielleicht mal die Defensive adressieren?
Ja, da bin ich tatsächlich auch sehr überrascht darüber mit der Defensive, weil ich, also erstmal mit den offensiven Investitionen, die haben die halt natürlich nach ganz oben gehoben, weil Johnny Burkhardt immer noch nicht fit ist.
Wer hätte das erwarten können, dass Johnny Burkhardt sich verletzt? Also sorry, muss man aber auch dazu sagen.
Ja, kommt auch dazu, dass man sozusagen vielleicht da auch wieder gedacht hat, man kriegt das mit der medizinischen Abteilung so hin, dass er das nicht hat, war vielleicht auch etwas blauäugig. Man hat bei Elie Wahi im Sommer ja genauso gezockt. Das habe ich schon im Sommer, ich weiß noch, wie ich sehr, sehr krass beschimpft wurde, weil ich nach dem ersten Training im Sommer Elie Wahi da schon sehr hart angegangen bin, weil ich einfach bei der öffentlichen Trainingseinheit gesagt habe, mir fehlte da völlig das Engagement, völlig der Wille, mir zu zeigen, dass ich jetzt irgendwie weiß, in welche verantwortungsvolle Position ich komme, weil er ja ein halbes Jahr herangeführt wurde. Und mit Michi Batshuayi in die Saison zu gehen, der eigentlich auch schon mit den Gedanken war, er will gehen. Die Fehler hat man halt deshalb im Winter erstmal korrigiert mit Kali Mendo, mit Ebno Taleb, der sich jetzt auch bittererweise verletzt hat, auch mit Amemuni Eshkuyab, der da Spaß macht auf der rechten Seite, aber natürlich noch kein Leistungsträger ist. Deshalb hat man aber erstmal gesagt, man wollte die Offensive verstärken. Für die Defensive hat man ja bislang nur Keita Kosugi geholt, wobei man da ganz klar sieht, Linksverteidiger, der aus Schweden kam, der braucht noch Zeit. Aber das heißt, also Markus Krösche hat dann doch da Bedarf erkannt und gesagt, es braucht offenbar mal einen Backup für Nathaniel Brown, auch mit Blick auf die Zukunft. Aber beim Thema Sechser und Innenverteidiger habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man ihn drauf anspricht, so richtig will er oder erkennt er das offenbar nicht so kritisch, wie wir Beobachter, und verweist viel auf die Qualität, die vorhanden ist im Kader. Skiri, Larsson, Chaby, Höylund, vielleicht noch Götze, den man zurückziehen kann. Und das muss ich sagen, das finde ich persönlich inzwischen unzufriedenstellend. So viel Gutes er macht, finde ich, bei der Sechserposition und vielleicht auch bei einem Innenverteidiger Nummer 5, würde ich mir eine andere Vehemenz wünschen und auch irgendwie mal eine Kommunikation, dass man mal irgendwie auch mal sagt, also Leute, wir haben 55 Gegentore, 56 Gegentore. Vielleicht machen wir da noch mal was. Also ohne dass man damit alle Karten auf den Tisch legt. Ich meine, er ist ein Pokermeister, wer weiß, woran er im Hintergrund strickt. Aber diese Sechserposition, das ist ja eine Position, die wird ja in Frankfurt eigentlich seit dem Rode-Abgang 2024 diskutiert. Und ja, da bin ich ganz bei dir. Ich finde irgendwie bei der ganzen Fehlanalyse, die man macht, eine Verstärkung der Defensive bis 2. Februar, dann schließt das Transferfenster, halte ich eigentlich auch für zwingend nötig.
Und ich verstehe ja, also im Sommer verstehe ich total, warum man da noch entspannter war. Also ich habe zwar gerade eine Außenverteidiger-Argumentationslinie aufgemacht, aber ich gebe zu, dass da sehr viel Ex-Post-Wissen mit dabei ist. Also wir wissen jetzt auch einfach, wie diese Hinserie verlaufen ist in der Sommerpause mit Ausgangspunkt, wir spielen wahrscheinlich Viererkette, verstehe ich, warum man da noch eigentlich optimistisch war. Ich muss aber sagen, inzwischen kann ich das gar nicht mehr so nachvollziehen. Wie gesagt, vielleicht überrascht er uns jetzt noch bis zum Ende des Transferfensters. Aber selbst dann wäre es ja so, dass eine Verstärkung erst sehr spät in die Saison reingeworfen wird, und zwar nach diesen wichtigen Spielen. Also den Spielplan, den kannte die Eintracht jetzt wirklich lange, und dass es wichtig werden würde gegen diese Gegner. Also bis auf Hoffenheim ist da nur ein Team dabei, was einen überrascht, dass das jetzt tatsächlich so weit oben mitspielt. Also man wusste ganz genau, dieser Januar, dieser Februar, Das wird extrem entscheidend für uns. Und da spielt es dann vielleicht doch eine Rolle, ob man jemanden schon zu Beginn des Transferfensters holt oder am Ende. Aber hängt da vielleicht noch etwas Größeres mit an diesem Punkt mit dran, was immer so als das Geschäftsmodell von Eintracht Frankfurt beschrieben wird? Glaubst du, es spielt eine Rolle, dass es einfacher ist, Offensivspieler für 100 Millionen Euro weiter zu verkaufen als Defensivspieler?
Ich glaube, dass das tatsächlich keine Rolle spielt in den Gedanken, weil ich glaube, Markus Krösche will erstmal maximalen Erfolg jede Saison haben und er hat ja auch vergangene Saison ganz klar die Schwachstellen eigentlich ausgemerzt gehabt. Auch wenn wir bei Christensen über individualtaktische Fehler diskutieren können, du sagst es ja trotzdem richtig, man hat vergangene Saison einen echten Leader geholt. Man hat auch mit Theater eine Leaderfigur geholt. Natürlich beides keine perfekten Außenverteidiger, sonst wären sie auch mit 24, 25 Jahren nicht zu haben gewesen für diese Preise. Aber da hat man ja ganz klar erkannt, okay, wir müssen die Defensive stärken. Und sie wurde ganz klar gestärkt mit zwei Spielern, die die Problempositionen der Vorsaison, ich nenne die Stichworte Junior Dina Ebimbo und Nils Nkunku, die zwar nach vorne hin spektakulär waren, aber nach hinten hin viele Fehler gemacht haben, da hat man ja doch zwei stabile Leute geholt. Mhm. Man hatte auch mit Nathaniel Brown ein Außenverteidiger-Talent geholt. Und ich glaube nicht, dass man Nathaniel Brown in dem Moment geholt hatte mit schon mit der Idee, dass das ein 60, 70, 80 Millionen Mann werden könnte, sondern vielleicht schon mit der Idee, einen spannenden Außenverteidiger zu verpflichten und mal zu gucken, wohin man ihn entwickelt. Deshalb finde ich schon, dass Markus Krösche auch absolut nach Bedarf sucht und auch da rein investiert. Warum er in dies auch Amendar, der auch kam. Also er hat ja wirklich drei, vier Leute für die Defensive geholt. Darf man nicht vergessen in der Vorsaison. Aber in diesem Jahr, warum auch immer, hat er da keinen Bedarf für gesehen. Und wie gesagt, tut sich offenbar auch weiterhin schwer, Bedarf dafür zu sehen, sondern sagt irgendwie, vielleicht auch für sich, diese Mannschaft hat uns ja mit einer defensiven Stabilität Eintracht Frankfurt in die Champions League geführt. Die können das doch. Die müssen das nur mal wieder aktivieren. Wie gesagt, ich probiere nur die Gedankengänge von Markus Krösche für mich zu verstehen, weil da würde ich ihm einfach widersprechen. Ich habe ihn nicht umsonst auf der Pressekonferenz nochmal gefragt mit dem Sechser. Und ich habe einfach irgendwie das Gefühl,
das will er nicht,
dass er das ein bisschen anders sieht als die Außenstehenden. Aber warum? Da steige ich irgendwie immer noch nicht dahinter. Aber ich glaube nicht, dass es mit dem Geschäftsmodell zu tun hat, dass er sagt, ich kaufe jetzt einfach nur Stürmer und Angreifer, weil ich die dann für 80 bis 100 Millionen Euro verkaufen kann. Sondern ich glaube schon, dass auch Markus Krösche sieht, okay, hier haben wir Bedarf, hier brauchen wir jemanden. Das zeigt ja, wie gesagt, auch Keita Kusugi, den er jetzt schon mal als Linksverteidiger dazugeholt hat, weil er offenbar erkannt hat, wir können Nathaniel Brown nicht nochmal eine ganze Rückrunde einfach nur spielen lassen und Theater ist vielleicht in der Mitte etwas wertvoller als auf der Linksverteidigerposition.
Ja, wobei ich auch sagen würde, wenn du jemanden von Djurgården holst aus der schwedischen Liga, kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass du ihn am 20. Spieltag schon spielen lassen kannst, sondern das ist dann auch eher, also vielleicht im letzten Saisondrittel könnte man erwarten, dass er spielt und selbst das wäre dann noch schnell gewesen. Jetzt kennzeichnet sich Markus Krösche ja durch verschiedene Dinge, also das Scouting folgt einem gewissen Schema und das funktioniert auch gut und er ist vielleicht der erste Sportvorstand, der den sogenannten Transferjournalismus für sich zu nutzen weiß. Er hat das mal erklärt in einem SZ-Interview, dass er einen Preis in den Markt hineingibt für einen Spieler, also dass er dann einfach mal fallen lässt, ja, also unter 100 Millionen lassen wir Omar Mamouche nicht gehen, sage ich jetzt einfach mal so als Beispiel. Dabei hat noch vielleicht niemand nach diesem Preis gefragt, aber weil er einfach weiß, dann ist dieser Preis in der Welt und jeder, der anfragt, der kann nicht weit drunter gehen. Und er hat aber auch gleichzeitig sich damit schon festgelegt, wir müssen bis auf diese Summe kommen und dann können wir reden. Das ist ja insofern interessant, weil das, glaube ich, sehr schlau ist, weil es auch die öffentliche Meinung prägt. Und ich glaube, das hat bei diesen Offensivspielern wirklich dazu geführt, dass man manche 10 Millionen Überwert verkaufen konnte, einfach weil man diese Marke schon sehr früh gesetzt hat. Ich will jetzt keine Namen nennen, sonst kriege ich wieder böse E-Mails von Eintracht Frankfurt-Fans. Das Interessante ist aber, dass man damit einen neuen Effekt beobachten kann. Bisher hatten wir das bei Spielern so, dass wenn sie für eine hohe Summe zu einem Verein kommen, dann bist du eben der 100-Millionen-Transfer von Eintracht Frankfurt, dann lastet diese Summe auf deinen Schultern. Dann musst du irgendwie durch sportliche Leistung diesen Wert rechtfertigen. Und mein Gedanke in dieser Saison war, ob das jetzt vielleicht jetzt dann durch diese Taktik auch erstmal Spieler betrifft, die noch bei Eintracht Frankfurt spielen. Weil dann bist du eben der vermeintliche 16-Millionen-Verteidiger und siehst dann trotzdem gegen Werder Bremen eher aus wie halt ein ganz normaler Bundesliga-Verteidiger und die sind nicht 60 Millionen wert. Das ist ein sehr weiches Argument, ganz, ganz schwer zu beweisen. Aber kannst du diesen Gedanken nachvollziehen und hast du da eine Meinung zu?
Also generell finde ich, hat Markus Krösche da tatsächlich eine Revolution angetrieben. Das über Preise wurde ja eigentlich nie gesprochen, vor allem nicht öffentlich und über Spieler. Und jetzt das mit den Preisschildern, das findet ja auch ein Teil der Fans richtig cool. Also das ist ja so, die eine Seite nervt es, die sagt halt, wow, jetzt schon wieder das Preisschild, die andere Seite, die lechzt danach. Dass es das gibt. Und der VfB Stuttgart hat er jetzt eigentlich auch so ein bisschen begonnen, dann bei Nick Woltemade. Mhm. Also das findet er jetzt auch nach, aber ich vermute jetzt an die Generation Grösche, zu der ja auch Wohlgemut gehört, zu der vielleicht auch noch andere gehört, die wird jetzt halt auch damit anfangen, weil man ja auch irgendwie merkt, dass das Bewegung in das Business bringt, dass dir das Aufmerksamkeit bringt und alles. Aber es ist natürlich jetzt auch, du sagst irgendwie was Richtiges, bei der Eintracht verteidigt jetzt halt nicht an den 500.000 Euro Gary Chipi von 2004, sondern bei der Eintracht verteidigt jetzt halt auch auch wenn Kusugi kommt, das ist dann halt der 6-Millionen-Mann oder der 5-Millionen-Mann, wie auch immer sich das zusammenrechnet, oder auch wenn du einen Litzdorn holst, ist es halt der 22-Millionen-Mann und der Burkhardt ist der 25-Millionen-Mann und dementsprechend werden dann schon Erwartungen, also der Umgang mit Ablösesummen, der hat sich jetzt schon deutlich verändert in den letzten 20 Jahren, muss man eigentlich sagen. Und er ist ja auch in Bereiche gestiegen, die ja kaum noch greifbar sind, auch für uns. Also ich weiß noch, als der teuerste Einkauf der Eintracht mal so ein Kayo war, mit 3,6 Millionen Euro, oder als das so die Zeit war, wo du so gesagt hast, boah, wenn du einen für 3 oder 4 Millionen Euro holst, dann wurde von dem irgendwie schon richtig was erwartet. Und jetzt ist es so gefühlt, wenn du sagst, ja, da kommt einer für 3, 4 Millionen, dann als was nimmst du das wahr? Als Schnapper und sagst, ah ja, gucken wir mal, und wenn es nicht klappt, kriegst du ihn noch für 1 Million los oder so. Also das mit diesen Transfersummen ist krass geworden. Grösche hat es, ich habe auch in das SZ-Interview, hat es auf ein neues Niveau gehoben und er hat damit halt auch gezeigt, wer gar nicht erst anklopfen muss bei der Eintracht. Hm. Also damit hat er halt auch gezeigt, okay, Dortmund, ihr wisst halt Bescheid. Wenn ihr den Ekitike wollt, dann müsst ihr 95 Millionen hinlegen. Da müsst ihr halt nicht anklopfen und mal fragen, ob ihr ihn für 30 oder 40 Millionen bekommt. Also das, solange das gut läuft, wirst du dafür gefeiert, und wenn es schlecht läuft, sagen die Leute halt, ja, jetzt hat er dem Bahoujan 70 Millionen Euro Preisschild gegeben, der spielt aber wie ein momentan nicht mal wie ein 10 Millionen Euro Spieler, und dann kann dir das halt auch auf die Füße fallen, weil der öffentliche Druck dann auf dich natürlich auch brutal wächst.
Vor allem weil, und das finde ich eben interessant, also Markus Krösche verweist immer wieder zu Recht auf das junge Alter durchschnittlich des Eintracht Frankfurt Teams, was du ja auch in dieser Saison wieder hast. Letzte Saison eins der jüngsten Teams und dieser Saison auch wieder. Und das ist ja völlig richtig, und er verweist dann natürlich auch darauf aus zwei Gründen. Das eine, er sagt, schaut mal, welche mögliche Entwicklung noch vor diesen Spielern steht. Vielleicht in seinem Kopf auch Transferentwicklung, denn er denkt natürlich auch in diesen Kategorien. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Inschutznehmen in dieser Spiele. Die sind jetzt noch nicht 27, 28, 29, die haben jetzt noch nicht schon 13.000 Europapokalspiele hinter sich. Habt ein bisschen Nachsicht mit denen, das kann schon mal passieren in diesem Alter, dass man dann eben 1-5 gegen Atletico oder gegen Liverpool und so weiter und so fort verliert. Aber ich finde es so interessant, dass dieser Inschutznehmen-Faktor halt bei diesen Ablösesummen, bei den vorab kommunizierten Ablösesummen ja eigentlich total zu kurz kommt. Denn ich glaube nicht, dass das im ersten Moment schmeichelt es sicherlich einem, zum Beispiel Nathaniel Brown, wenn es dann heißt, naja, 60 Millionen, drunter gehen wir da nicht. Und so offen wird es ja gar nicht kommuniziert. Heutzutage reicht es ja, das einem dieser Transferjournalisten zu stecken oder auch nur einem Berater. Und dann weißt du, ab jetzt kursiert diese Summe, die ich genannt habe, und irgendwann kommt sie auch an die Medien und dann wird drüber berichtet. Das kann ja auch eine enorme Belastung für diese jungen Spieler sein. Wieder ein sehr weiches Argument, das ist mir völlig klar. Und ich will jetzt auch nicht hier irgendwelche Kritik an Markus Krosche konstruieren, aber ich finde, dass das schon interessante Aspekte sind, die so ein bisschen unterbeleuchtet vielleicht sind. Braucht dieses Team vielleicht manchmal ein bisschen mehr in Schutz nehmen, und zwar nicht nur über Dino Topmüller, über den werden wir gleich noch sprechen, der hat da verschiedene Wege gewählt und erst am Schluss hat er dann mal öffentlich auch mal Kritik geübt an seinem Team. Der hat es sehr lange probiert mit diesem "Ich stelle mich vor euch". Aber braucht es das vielleicht auch manchmal von Markus Krösche, dass er sich da vielleicht auch manchmal zurücknimmt und nicht gleich Preisschilder an seine Spieler dran hängt, wenn sie sich noch gar nicht etabliert haben bei Eintracht Frankfurt?
Ja, das ist dieser schmale Grat, dieser Wahnsinn ja auch inzwischen auf diesem Markt. Du hast ja das Gefühl, einer spielt dreimal gut, alle hypen den und sofort hörst du ja auch, welche Scouts auf den Tribünen sitzen.
Und sonst was. Sehr gutes Beispiel dafür.
Notale, bestes Beispiel. Triff gegen Dortmund, hast du das Gefühl, dass selbst die Fans dann schon schreiben, unser nächster 100-Millionen-Mann oder sonst was. Also die Eintracht muss ein bisschen aufpassen. Ich habe totales Verständnis für das Geschäftsmodell, weil es auch in meinen Augen halt einfach gar nicht anders geht, weil das hat jetzt auch ein VfB Stuttgart gesehen. Die können sagen, was sie wollen, wenn am Ende Newcastle United kommt, sich mit dem Spieler einigt und das Preisschild bedient, dann wird es genommen. Aber ich finde, da bin ich auch bei dir, man muss vielleicht mal diese Preisschilder-Diskussion in die jeweiligen Transferphasen packen und nicht immer auch so mitten in die Saison rein. Also über Nathaniel Brown wird ja eigentlich schon seit September gesagt, der ist weg im Sommer. Und daher finde ich diese, bin ich total bei dir, es geht zu schnell mit den Preisschildern. Also lass doch auch mal einen Spieler mal zumindest mal eine Saison spielen und dann kannst du zum Frühjahr hin, wenn noch so 5-6 Wochen sind, Preisschilder definieren. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl, dass in Hoffenheim die ganze Zeit, die sind ja jetzt gerade so ein bisschen die aufkommende Mannschaft, dass da alle Spieler mit Preisschildern rumrennen. Bei der Eintracht bekommst du dieses Gefühl sehr, sehr schnell. Und dadurch haben die Fans auch das Gefühl, dass es sich um so eine Art Durchlauferhitzer kommt. Ein Spieler kommt, spielt 5-mal gut, Preisschild drauf, Stempel drauf. Und du weißt dann schon ganz genau, das Trikot hättest du dir auch sparen können, das du kaufst. Und ja, man kann dieses Geschäftsmodell fahren. Man kann es vielleicht auch manchmal ein bisschen defensiver trotzdem kommunizieren. Das heißt ja nicht, dass man es nicht dann trotzdem macht, aber vielleicht muss man die Jungs nicht nach 3-4 Wochen schon in die Schaufenster stellen. Und den Verweis auf das junge Team, den finde ich halt dementsprechend schwierig, weil du das ja jedes Jahr haben wirst, weil das ist für mich, sie holen inzwischen junge Spieler, aber auch in der Grundkategorie. Das ist ja jetzt keine Mannschaft, die mit 5 eigenen Jugendspielern spielt, dann würde ich das ein bisschen anders sehen von der Kommunikation in den Schutz der jungen Spieler. Aber da kommen ja auch junge Spieler, die inzwischen mal Minimum 10 bis 15 Millionen Euro kosten und auch nach Dortmund, Leverkusen oder England hätten wechseln können. Da finde ich diesen Verweis auf das junge Team immer schwierig. Vor allem da, wo die Fehler passieren, sind ja gar nicht die jungen Spieler unterwegs, sondern das waren ja die erfahrenen Hasen. Also es ist gerade kommunikativ bei der Eintracht, ich merke es an mir selber, wenn ich hier mit dir rede, äußerst schwer, dieses ganze Konglomerat gerade so zu fassen, dass ich dir in 3 Punkten sagen könnte, wofür der Verein gerade steht.
Ja, und das ist auch deshalb schwer, weil alles ineinander greift und weil man hier in einem Bereich argumentiert, der ist jetzt nicht durch Statistiken und O-Töne von Spielern fassbar. Denn du könntest ja zum Beispiel auch sagen, wieder ein weiches Argument, aber vielleicht auch nicht so komplett falsch. Als Team, als Mannschaft, als Gruppe, für was spielt dann eigentlich Eintracht Frankfurt? Also was ist quasi das, was Dino Topmüller oder Trainer XY vor der Saison diesen Spielern in den Kopf setzt? Und da hattest du all die vergangenen Jahre, hattest du Gruppenziele, die sehr gut vermittelt waren. unschlagbar waren. Wir wollen im Pokal weit kommen. Wir wollen den Europapokal gewinnen. Wir wollen uns über die Liga für den Europapokal qualifizieren. Wir wollen die Champions League angreifen. Das sind alles ganz fantastische Ziele, hinter denen sich die komplette Gruppe mit all ihren individuellen Interessen vereinen kann. Aber irgendwann hört das auf. Für was spielt denn noch die Gruppe Eintracht Frankfurt? Jetzt musst du Erfolge wiederholen, was sowieso schon immer schwieriger ist, als einen Erfolg zum ersten Mal zu haben. Ist ein ganz altes Sprichwort im Sport, aber es stimmt einfach. Kannst dir hunderte Spielerbiografien durchlesen. Da wirst du diese Essenz immer mitnehmen. Das ist das eine. Und zum anderen ist ja auch die ganze Begeisterung plus die Erwartungshaltung, ganz wichtiges Wort rund um Eintracht Frankfurt, die hat sich ja auch verändert. Also sprich, jetzt die Champions League zu erreichen, wäre nicht mehr so wie in der letzten Saison. Und sogar in der letzten Saison hat sich's ja irgendwie gar nicht mehr so toll angefühlt, wie man sich das mal ausgemalt hat, weil man irgendwie reingestolpert ist mit dem Spiel gegen den SC Freiburg. Und in einer solchen Situation spielen die Spieler dann eher für ihre individuellen Interessen. Und vielleicht, wie gesagt, ich weiß, dass ich ja sehr viele weiche Argumente mache, aber wenn ich mir angucke, wie oft eben Geschlossenheit der Fehler ist bei taktischen Entscheidungen, wie eben die Gegentore zum Beispiel fallen. Oder wie oft ich auch so nur so kleine Beobachtungen habe, dass man kassiert ein Gegentor und ein Spieler, also drei Spieler drehen sich sofort weg und es gibt nur Theat, Christensen und Koch. Das sind auf jeden Fall die kommt Leute jetzt nach vorne, die nochmal versuchen. Ganz, ganz schwierige Argumentation, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich habe den Eindruck, das fehlt eben der Eintracht gerade auch. Dieses Gruppenziel, hinter dem sich alle vereinen können und im vielleicht sind es gerade eher individuelle Ziele. Ja, ich will halt irgendwann mal bei Manchester City spielen oder bei Liverpool oder bei was auch immer, was auch völlig legitim ist. Jeder Sportler soll ja seine Ziele für sich haben. Aber dann sehen wir das vielleicht auch ein bisschen auf dem Platz. Ist das Quatsch? Oder kannst du da noch weitere Gedanken zu liefern?
Ich finde, es vielleicht war dann in dieser Hinsicht Dino Toppmöller als sein gesamtes Wesen vielleicht noch ein Tick auch zu unerfahren, um das einfangen zu können, vielleicht auch noch ein Tick zu ruhig. Das wurde mir auch vorgeworfen, die fehlende Emotionalität etc., die wo es dann halt noch stärker auf die Mannschaft ankam, dass die entwickelt. Und das hat sie immer mal wieder geschafft in den letzten zwei Jahren. In diesem Halbjahr wurde es aber gefühlt, dieses, wie du sagst, so du das Gefühl hattest, die rannten nicht mehr für ein Ziel, sondern jeder rannte irgendwie so ein bisschen für sich. Und
darf ich ganz kurz hier noch einmal kurz einhaken? Das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil ich mir die Frage gestellt habe, warum war es denn im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund so viel besser? Gruppentaktisch.
Weil das halt, warum war es im DFB-Pokal gegen Dortmund? Warum generell die Dortmund-Spiele, die muss man in diesem Eintracht-Kosmos fast nochmal getrennt sehen, weil wenn du dir die letzten 10 Jahre anguckst, hat sich das Spiel Eintracht gegen Dortmund im Waldstadion, ich nenne es bewusst so, zu einem Dauerklassiker entwickelt. Das sind immer heiße Spiele und selbst 2011, als es dann die Rückrunde der Schande gab, wie sie so schön genannt wird, haben sie in der Hinrunde noch 1-0 gegen Borussia Dortmund. Das war eine von zwei Hinrundenniederlagen der Borussia, hat die Eintracht denen die zugefügt. Also wenn Dortmund nach Frankfurt kommt, entwickeln sich, warum auch immer, in der Gesamtheit ganz spektakuläre Spiele, die Eintracht am Ende zwar selten gewinnt, aber wo es immer enorm viel Diskussionsbedarf danach gibt, wo die Fans angeheizt waren, wo gefühlt dieses ganze Stadion gekocht hat. Und deshalb diese Dortmund-Spiele fallen irgendwie aus einer Saisonwertung bei mir inzwischen raus. Da gehe ich ins Stadion und weiß einfach, heute erleben wir einen verrückten Abend. Das wird geil mit zwei Fangruppen, die sich irgendwie voranpeitschen. Und aber irgendwie ist es leider Dino Toppmöller am Ende nicht mehr gelungen. Was ja Dino Toppmöller zum Beispiel gelungen ist, das müssen wir auch mal lobend erwähnen in dem ganzen Konglomerat. Er hat in meinen Augen das Diva-Syndrom weitestgehend vertrieben. In den letzten 3 Jahren hat die Eintracht 8 Spiele gegen Aufsteiger gehabt, 6-mal gewonnen und 2-mal unentschieden gespielt. In der vergangenen Saison war das Fundament, dass sie gegen die Plätze 14 bis 18, ich glaube, es waren 26 von 30 möglichen Punkten geholt hat. Also das war ja immer das, was kritisiert wurde. Gegen Bayern und Dortmund hattest du den Feiertag und dann kam Bochum und Kiel und du wusstest schon wieder, du gehst mit 0 Punkten aus dem Stadion heim. Und das war aber für die Fanseele schwer zu vermitteln in Frankfurt. Für den Eintracht-Fan auch in dieser Saison. Ich glaube, die Eintracht hat gegen die Plätze 11 bis 18 am Ende kein Spiel verloren. Aber sie haben halt die Spiele verloren gegen die oben. Und das kratzt dann, das nagt dann am Eintracht-Fan. Das tut ihm weh. Da sagt er dann, ja, das ist alles schön und gut, dass irgendwie das Brot- und Buttergeschäft passt, aber wo ist diese Emotionalität in den Topspielen? Was aber wiederum total verwirrend ist zu dem, was du ausführst, weil doch eigentlich in diesen Topspielen die Jungs ja eigentlich zur Topleistung auflaufen müssten, weil sie da ja am besten die Preisschilder bekommen, wenn 400 Länder ein Spiel gucken. Also das macht dieses ganze Eintracht Frankfurt gerade zu einem Puzzle, das auch ich dir nicht zusammenpuzzeln kann, aber was ich mir wünsche, und da richte ich mal den Blick nach vorne. Und ich glaube, das braucht diese Mannschaft jetzt mehr denn je. Dino Topmöller hat vieles gehandelt auf seine, ich sag mal, auf eine Art und Weise, dass ihn wirklich jeder mochte. Er hat ein bisschen auch den FIFA-Manager raushängen lassen. Also du hast halt, ich nehme Aurelio Buta, gegen Bayern warst du auf einmal der startende Rechtsverteidiger. Eine Woche später saß du auf der Tribüne und Amen, da ging es so, da Hut von der Tribüne in die Startelf, auf die Bank zurück. Also da war gefühlt am Ende so eine fehlende Linie auf gewissen Positionen, dass du jetzt, glaube ich, einfach wieder einen Trainer brauchst, der da durchpustet, der jetzt auch mal diese Mannschaft einschwört, der jetzt mal ganz klar sagt, Leute, die nächsten 4 Monate interessieren uns keine Preisschilder. Es gibt auch keine, wenn ihr freie Tage habt, gibt's jetzt mal nicht die Reisen nach Frankreich, nach Schweden, sonst wohin. Ihr bleibt jetzt mal in Frankfurt und beschäftigt euch mit eurem Job, und der mal wieder eine Art Wagenburg-Mentalität aufbaut. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, weil ich hatte das Gefühl, dass Dino Topmöller auch darüber gestolpert ist, jetzt am Ende, dass die Leine etwas zu lang war. Und dann fängt es nämlich an, dass du das Gefühl hast, jeder kämpft halt für seine eigenen Ziele, weil er merkt, in der Gruppe erreicht er sie sonst nicht mehr. Viele Gedankengänge, super komplex, und ich merke selbst, dass man gerade eine Abhandlung über Eintracht Frankfurt schreiben könnte.
Ja, das ist aber schon immer so gewesen, ehrlicherweise, bei der Eintracht. Aber das ist ja interessant, weil du sagst jetzt, lange Leine hat er gelassen, und Markus Krösche hat auf der Pressekonferenz nach der Entlassung von Dino Topmöller gesagt, die Mannschaft und der Trainer oder das Trainerteam, die haben sich ineinander verkeilt. Scheint sich so ein bisschen zu widersprechen, gleichzeitig deutet sie aber auch darauf hin, also es geht hier wahrscheinlich bei der Entlassung nicht nur um Themen, die wir alle sehen konnten, nämlich die vielen Gegentore, die schlechte Abstimmung auf dem Feld, sondern vielleicht gibt es hier auch noch andere Themenbereiche, die mit reinkommen. Die berühmte Kabine, die verloren wird. Oder es reicht ja auch schon, wenn einfach 2, 3 Führungsspieler die grundsätzliche Ausrichtung ein bisschen anders gerne haben wollen würden, dass da so eine Reibung entsteht, die nicht schlimm sein muss, die aber schlimm werden kann, und in dem Fall ist es dann offensichtlich geworden. Wie denkst du denn über diese Keil- oder Verkeilt-Thematik?
Ich finde insofern, dass sich das nicht jetzt so widerspricht mit langer Leine und Verkeilt. Ich glaube, dass das kann man wirklich als ein Gesamtbild einfach sehen. Du sagst das Richtige. Ich finde, diese Mannschaft hat nicht gegen den Trainer gespielt, aber es war kein Miteinander mehr. Hatte man teilweise das Gefühl. Ich fand, das hat man auch von außen gesehen. Dino Topmöller, wenn er probiert hat, einzuwirken, dann schüttelte er den Kopf, setzte sich wieder auf die Trainerbank, war teilweise dann gar nicht mehr präsent an der Seitenauslinie. Kurzfristig flackerte das dann wieder auf. Da war das eine Spiel, wo er dann auch mal an der Seitenauslinie, ich meine, gegen Pauli war es gewesen, wo er an der Seitenauslinie völlig aus dem Raster gegangen ist, als er vor sich da einen Foul gesehen hat, was er nicht so gesehen hat, wo er fast ausgerutscht wäre. Also du hattest selbst irgendwie das Gefühl, Dino
Topmöller... Von wegen fehlender Emotion, ne? Von Topmöller.
Die fehlende Emotion. Irgendwie hat sich, glaube ich, Dino Topmöller in diesem ganzen Wirrwarr, fehlende Emotion, Zweikampfstärke, das Stadion anzünden, dann diese, das wird dann auch immer leicht gesagt, die Überfrachtung der Spieler, das ist ja auch gerne ein genommenes Argument, wurde aber natürlich, wir können nicht in die Köpfe gucken, vielleicht ist es auch so. Aber ich hatte halt am Ende irgendwie das Gefühl, und ich glaube, dieses Gefühl hat Markus Krösche mit verkeilt genannt, egal irgendwie, was Dino Topmöller angepackt hat oder probiert hat, es hat einfach irgendwie nicht mehr geklappt. Und du hattest auch, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass jemand vom Trainer abgerückt ist, aber diese Symbiose Trainer und Team, die war irgendwie nicht mehr zu spüren. Und dann geht's halt in den Kabinenbereich, und der ist so sensibel, dass auch wir da natürlich nicht rein dürfen, was ich auch weiterhin so gerne ich das will, auch wichtig finde, dass die Spieler da mit einem Trainerteam ihre Privatsphäre haben. Aber irgendwie ist so das Gefühl, wenn der Trainer A gesagt hat, haben die anderen B gemacht und der nächste C, und sie sind einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner mehr gekommen. Und deshalb glaube ich, spricht Markus Krösche von dieser verkalkten Lage.
Und ist das für dich ein ausreichender Grund für eine Entlassung?
Ja, in dem Fall ja, weil die Defensive ist für mich so die Arbeit, wo ich, Niko Kovac hat es mal gesagt, der hat gesagt, Defensive ist Arbeit, Offensive ist Kunst. Und die Kunst hat ja eigentlich funktioniert, wenn wir die Anzahl der Tore sehen. Und obwohl der XG-Wert unter der Anzahl der Tore liegt, mit 28,98, glaube ich, liegt der XG-Wert der Eintracht in dieser Saison. Daraus haben sie 37 Tore gemacht. Aber auch 29 Tore wären immer noch die sechste oder siebtbeste Offensive der Liga, wenn das so wäre. Dann zeigt es, die Kunst hat Dino Topmöller irgendwie geschafft, aber das Handwerk, das konnte er offenbar nicht mehr vermitteln. Und da möchte ich eine Trainingsbeobachtung geben. Mhm. In seinen ersten beiden Jahren, es ist ja nur noch selten, dass man zugucken konnte. Da hat man teilweise wirklich schön gesehen, wie er auch mal die Viererkette oder die Fünferkette rausgenommen hat und mit der auch mal eine halbe Stunde Taktiktraining gemacht hat. Die letzten Trainingseinheiten, wenn ich da war, waren immer nach demselben Muster. Die ging los mit einem lockeren Aufwärmprogramm, kennst du, Passübungen, ein bisschen, ein paar Sprints, ein paar Dehnübungen. Und dann konntest du eigentlich schon sagen, jetzt geht's in die kleinen Felder, jetzt wird da 5 gegen 2, 4 gegen 2 mit Pressing, Gegenpressing ein bisschen gespielt. Und am Ende gab's auf einem Halbfeld noch ein 10 gegen 10 mit 2 Torhütern. Und da hab ich mir irgendwann gedacht, da fehlt mir irgendwie was. Wo wird denn jetzt mal so ein bisschen die defensive Struktur geübt? Wo wird mal rausgeguckt? Christensen, Collins, Korteat, ihr macht jetzt auch mal eine halbe Stunde defensive Übung und sonst was. Das habe ich in den Trainingseinheiten nicht mehr gesehen. Und die letzte war am Montag vor Rückrundenbeginn, also Restrundenbeginn gegen Dortmund. Und auch da habe ich wieder kein Einstudieren defensiver Abläufe gesehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was machen die im Abschlusstraining, was machen die alles hinter verschlossenen Türen. Aber das fand ich schon sehr es hat mich nachdenklich zurückgelassen, dass man das halt so gar nicht gesehen hat, dass da defensive Abläufe trainiert wurden.
Aber ist das nicht spannend, dass deine Beobachtung natürlich auf einer geringen Fallgröße, klar, aber mehr kann man halt nicht sehen als Journalist, zumindest wenn man sich nicht in irgendeinem Busch verstecken möchte. Also deine Beobachtung spricht da eigentlich eher für eine Unterfrachtung des Teams und das öffentliche Klischee ist aber, oh, der hat die bestimmt überfrachtet, weil der ist ja so wie Nagelsmann und die machen das ja und das war bestimmt alles viel zu kompliziert. Finde ich, das ist ein interessanter Befund, ehrlicherweise.
Die Videoanalysen, das habe ich tatsächlich aber jetzt aus verschiedenen Kreisen gehört, die sollen am Ende sehr, sehr anstrengend gewesen sein. Und Es wurde natürlich viel mit Video gearbeitet. Ja, muss ja. Deshalb sage ich jetzt auch, das, was wir gesehen haben, ist wirklich absolut anekdotisch. Vielleicht gibt es auch einen Journalistenkollegen, der sagt, nee, er hat in den Übungen das Trainieren defensiver Abläufe erkannt, weil er vielleicht in einem Eck was gemacht hat, was ich nicht gesehen habe. Da will ich auch nicht sagen, dass ich die absolute Meinung habe darüber. Und will damit auch gar nicht die Trainerarbeit von, weil dafür haben wir viel zu, weil die Leute kommen einfach auf mich zu und sagen, ja, was waren die in dem Training? Da sage ich so, das weiß ich genauso gut wie ihr, wenn wir alle 4 Monate mal zugucken dürfen, und zwar meistens in Länderspielpausen, wenn die 13 besten Spieler fehlen, dann ist es auch, deshalb gibt es auch inzwischen, und das geht ja nicht nur mir so, sondern Kollegen aller Vereine, gibt es ja immer weniger Trainingseindrücke zu lesen, die spannend wären, weil wir ja alle ausgeschlossen werden von den Trainingseinheiten, weil die inzwischen halt eben, ja, dicht gemacht werden.
Ja, okay, das ist wahr. Und das kann natürlich sein, Videostudium ist noch wichtiger, wenn du in 3 Wettbewerben spielst, denn da kannst du eigentlich die Vorbereitung vor allem übers Visuelle machen, weil du eigentlich im Grunde im laufenden Betrieb nur Regenerationstraining machst, leichte Aktivierung und dann wieder hin zum nächsten Spiel. Also so wirklich was einstudieren ist da schwierig, deswegen musst du es übers Video zeigen. Und da gibt es durchaus Stimmen, die einem erzählen, es gibt Trainer, die sind sehr, sehr gut im Videostudium, kennt man ja aus der Schule. Manche halten sehr interessante Referate und man langweilt sich auch nach dem 10. nicht. Und es gibt Leute, die machen das so wie der Durchschnitt der Bevölkerung und dann ist es einfach wahnsinnig nervig und ätzend. Und irgendwann wiederholt es sich auch und dann wird es schwierig. Wo da jetzt genau die Wahrheit bei Eintracht Frankfurt liegt, ist dann vielleicht auch gar nicht unerheblich, weil da zählt dann vielleicht dann doch das, was man von dem Team auf dem Feld sieht. Und Ich verstehe auch, das habe ich auch in der Sendung gesagt, in der wir über den Spieltag gesprochen haben, es gibt immer für jede Trainerentlassung hinreichende Gründe, um das zu verargumentieren. Und ich denke, dass es auch hier in jedem Fall vor, also ist es auch so bei Eintracht Frankfurt, nicht zuletzt auch mit dem Blick auf die Tabelle, wo man den Eindruck hat, wenn jetzt die nächsten Spiele gegen Hoffenheim und Leverkusen auch noch schief gehen, dann ist der Europapokal schon in ganze weite Ferne gerückt und es wird richtig schwierig, da sich noch zu qualifizieren.
Ich finde, um den Gedanken noch, ich finde es dann schon krass, sozusagen, sie spielen ja jetzt gegen Karabakh Aktam noch in der Champions League, haben ja auch noch eine theoretische Chance aufs Weiterkommen, aber offenbar waren die Argumente so ausgebrannt, dass man sogar jetzt eigentlich gesagt hat, man wirft mit Dennis Schmidt und Alex Meyer den U21 und U19 Trainer einfach ein neues Trainerduo rein, weil man irgendwie das Gefühl hatte, man braucht jetzt, also das hat ja fast schon was von einem Abstiegskampf-Vibe, dass du einfach sagst, einfach, wir brauchen jetzt jemanden, der die Köpfe freipustet und irgendwie einen neuen Impuls. Also das zeigt aber trotz allem, und das möchte ich nochmal betonen, Dino Topmöller war ja vom ersten Tag an brutalst in der Kritik. Also der hatte es ja wirklich vom ersten Tag an schwer in diesem gesamten Eintracht-Umfeld, obwohl das ein Eintracht-Fan war, obwohl er so viel Herz und Leidenschaft ja auch in jedem Interview gesagt hat, obwohl er ja auch eine tolle Geschichte hatte mit seinem Papa Klaus Topmöller, der damals 94 mit dem Adler in die Kabine kam oder sonst was. Und trotzdem hat er nie die Herzen erreicht. Und dennoch war Dino Topmöller 2,5 Jahre Trainer, also ein Jahr über dem Durchschnitt eines normalen Bundesliga-Trainers, bei der Eintracht Coach. Und er hat einen, egal wie es am Ende war, auch wenn es am Ende ruckelig war, er hat die Eintracht das erste Mal in der Vereinshistorie über die Liga in die Königsklasse geführt. Und ich finde, Dino Topmöller hat einen großen Platz im Eintracht-Geschichtsbuch verdient für seine erste Trainerstation in so einem Umfeld, über das du ja auch bestens Bescheid weißt. Also dafür will auch ich einfach mal hier diese Chance nutzen, zu sagen, dazu ein toller Mensch geblieben in all den 2,5 Jahren. Wir waren auch teilweise in Pressekonferenzen, musste sehr kritische Momente aushalten. Er ist immer fair geblieben, er ist immer nett geblieben. Er hat das nie persönlich genommen und das war schon, also menschlich, da sind wir Kollegen uns auch alle einig hier in Frankfurt, werden wir ihn auf jeden Fall vermissen, aber ich finde einfach die Argumente für diesen Schritt, die waren einfach gegeben und ob es der richtige war, werden jetzt die kommenden Monate dann mit dem neuen Trainer zeigen.
Also da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, aber ich würde gerne nochmal bei Tino Topmöller bleiben und das nämlich nochmal unterstreichen. Ich glaube, Eintracht Frankfurt-Fans, vielleicht auch, weil sie zu nah dran sind, also das soll jetzt nicht als Vorwurf gemeint sein, das ist vielleicht normal, aber ich glaube, dass einige der Fans gar nicht sehen, was Dino Topmöller alles geschafft hat. Und da meine ich nämlich jetzt gar nicht nur das Abschneiden, denn das hängt so viel vom Zufall ab, dass man doch wirklich vorsichtig sein muss. Aber ich habe vor 1,5 Jahren, glaube ich, diesen Schwerpunkt mit Stefan Reich aufgenommen. Da habe ich mir extra noch Stimmen zusammengeschnitten von Basti Red, von Ede, von den Rocket Beans und so weiter und so fort, die sich so aufgeregt haben über diesen langweiligen Spielstil, dass nichts passiert, dass es so langweilig ist zu spielen und ja, wir gewinnen dann, aber es ist nicht zu ertragen und so weiter und so fort. Und Dino Topmöller hat da ja die komplette Kehrtwende hinbekommen. Und nenn mir mal Trainer, die das innerhalb von 2 Saisons schaffen, von einem, okay, jetzt wollen wir erstmal stabiler spielen, wir wollen nicht in der Aufbauphase den Ball verlieren, deswegen spielen wir den Sicherheitspass vor dem Vertikalpass. Und ja, sie haben langweilig gespielt, also habe ich auch so gesehen, habe ja alle Eintracht-Spiele gesehen in der Saison, aber die Stabilität war da und er hat es aber geschafft, es zu verbessern. Und man kann, die missgünstige Variante ist zu sagen, ja gut, mit Marmoush und Ekitike hätten wir das auch hinbekommen oder mit Kolo Muani, aber die etwas pro Dino Topmöller Sicht, die muss das schon wertschätzen, dass er das wirklich hinbekommen hat, dass dann die Eintracht einen anderen Fußball gespielt hat, der auch nicht mehr so war, also wie lange Olli Glasner noch darunter gelitten hat, dass Eintracht Frankfurt immer linkslastig gespielt hat. Und wie lange das gebraucht hat, bis das mal weg war aus Eintracht Frankfurt. Und Dino Töpmöller war derjenige, der es geschafft hat. Und zwar auch schon bevor er Litzdoren hatte. Mit Litzdoren war es dann noch einfacher, weil da hattest du jemanden, der ein anderes Profil hatte auf dem rechten Flügel. Aber er hat es schon vorher geschafft, endlich mal diese verdammte Linkslastigkeit aufzubrechen und damit den gegnerischen Trainern wieder ein bisschen mehr Hirnschmalz abzufordern in der Vorbereitung auf Eintracht Frankfurt. Und das alles hat er getan, während er im Grunde permanent in der Kritik stand. Es gab natürlich auch viel Lob für ihn, aber im direkten Umfeld habe ich schon den Eindruck, es wurden Vorwürfe an Dino Topmöller herangetragen. Irgendwann hatte ich sogar auch das Gefühl, er wird sogar für die Verletzungsanfälligkeit von Jonathan Burkhardt wird er verantwortlich gemacht. Dabei kann er da wahrscheinlich wirklich gar nichts für, vor allem wenn man auf die Vorgeschichte von Jonathan Burkhardt gucken. Und in diesem Umfeld eine solche Entwicklung zu nehmen, finde ich sehr, sehr respektabel, ohne dass das heißt, Dino Topmöller bester Trainer der Welt und ohne dass das heißt, alle anderen Trainer schlechteste Trainer der Welt. Aber ich finde, diesen Befund muss man eben auch wirklich mal machen. Denn bei Eintracht Frankfurt zu arbeiten, als Nachfolger von Olli Glasner, zeig mir mal den Trainer, der das 2,5 Jahre geschafft hätte. Und das bringt mich jetzt aber dann zu dem Punkt, Christopher. Vielleicht hast du dich gewundert, warum kommt jetzt diese lange Eloge? Weil ich damit schließen möchte, musste denn dann diese Trennung wirklich sein? Würden wir uns, also wir werden es jetzt erst in ein paar Monaten wissen, aber für wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt einen Trainer findet, der noch besser mit all diesen Begleitumständen bei Eintracht Frankfurt umgehen kann, als Dino Topmöller, der das bei allen Fehlern, die er gemacht hat, aber in Summe ja dann doch sehr überzeugend getan hat?
Eine zufriedenstellende Antwort werde ich dir darauf leider nicht geben können. Ich glaube trotzdem, und das zeigt es ganz einfach, Dino Topmöller hat sehr oft sehr gute Antworten gefunden. Und du hast gerade noch mal einen Triggernamen bei mir genannt, und das ist Omar Mamouche, wo ja so getan wurde, als hätte Dino Topmöller mit Omar Mamouche und Ekitike zwei Harry Canes hingestellt bekommen und die musste er einfach mal aktivieren. Also Omar Mamouche ist ablösefrei aus Wolfsburg gekommen. Und das war so ein Transfer der Marke, ah ja, hat man schon mal einen Ersatz, wenn Lindström geht, und einen für die Breite. Also so war auch die Einhelle. Das war jetzt kein Transfer, den die Fans kritisiert hatten, aber das war jetzt nicht der Transfer. Ich wette mit dir, wenn du im Mai 24 jemanden gefragt hättest, oder 23, geht Mamouche mal irgendwann für 80 Millionen zu Man City? Oder Ekitike, der kaum die Treppen hochkam, als er in Frankfurt ankam. Also der war körperlich ein Wrack. Also Dino Topmöller hat so viele tolle Entwicklungen vorangetrieben, gerade in der individuellen Entwicklung. Und trotzdem sind da so viele gute Argumente, die du nennst, kriegst du mich gerade nicht mehr auf die Seite gezogen, dass ich glaube, dass ein Weiter so mit Dino Topmöller gut gewesen wäre, weil ich einfach... Man spürt es jetzt auch trotzdem an den Aussagen der Spieler. Man spürt es jetzt selbst bei seinem größten Befürworter, Markus Krösche. Und wenn Markus Krösche sagt, er hat das Gefühl, es ist was verkeilt. Wenn Markus Krösche Woche für Woche in der Mixzone steht und die immer wieder dieselben Fehler anspricht, dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo du dann einfach sagen musst, okay, jetzt ist das Vertrauen irgendwie weg. Sowohl von Mannschaft an den Trainer, als auch von Führung an den Trainer und von Fans an den Trainern, das will ich da ganz ausblenden. Aber wenn du dann auch intern das Gefühl hast, jetzt haben irgendwie alle das Vertrauen verloren, dass er diese Fehler, die Woche für Woche stattfinden, noch beheben kann. Und die Eintracht hat dann, sie steht immer noch auf Platz 7, sie hat eine gewisse Tuchfühlung, dass sie auch noch einen Europapokalplatz, vor allem die Euroleague, weil 2027 ist ja auch das Finale in Frankfurt. Ich glaube, das wäre ein Abschluss, den die Frankfurter sofort nehmen würden. Und da glaube ich es einfach. Ich weiß nicht, wer der Trainer wird. Und aber ich glaube, er findet eine Mannschaft vor, die nach vorne hin viel mitbringt und die nach hinten hin, wo er vielleicht mit ein paar Drehen an Stellschrauben wieder eine gewisse Stabilität kurzfristig hinbekommen kann, die dir dann auch noch helfen kann, mal zumindest die Top 6 zu erreichen. Und deshalb glaube ich, dass dieser Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt nachvollziehbar ist und nachvollziehbarer ist, als ein Weiter so gewesen wäre.
Okay, weil es kommt ja auch der Kontext noch mit dazu. Eintracht Frankfurt nimmt wahnsinnig viel Geld ein inzwischen. Also es ist unglaublich. 390 Millionen ist jetzt immer so die Marke, die man sowohl 23/24 als auch 24/25 erreicht hat. Also jetzt so ganz grob. Das ist irre viel im Liga-Vergleich. Also man sagt immer so, wenn man über 100 Millionen ist, dann ist man dann hat man die Möglichkeit, sich im Mittelfeld der Tabelle festzusetzen. Und nach oben hin sind dann die Sprünge aber absolut gewaltig bis hin natürlich zu den Bayern, die irgendwie bei 800 Millionen oder 900 Millionen sind. Also man nimmt wahnsinnig viel ein, aber man gibt auch wahnsinnig viel aus. Also es ist jetzt nicht so, dass die Eintracht die reine Verschuldung, also jetzt nicht die bilanzielle, sondern die Finanzschulden, die ist sogar gestiegen, ganz leicht, von der Saison 23/24 zu 24/25. Und die Argumentation der Eintracht ist, und das ist sicher nicht falsch, das liegt auch am sportlichen Abschneiden, Fluch der guten Tat, denn du hast dann Prämien zu zahlen an deine Spieler, gewisse Boni werden aktiviert, das heißt, allein dadurch steigt der Personalaufwand. Und man könnte jetzt eben sagen, na gut, wenn man sich jetzt nicht für den Europapokal qualifizieren würde, dann gäbe es ja diese Boni nicht und dann würde man deshalb nicht in eine Schieflage geraten. Gleichzeitig habe ich aber als jemand, der die Bundesliga jetzt schon eine ganze Weile enger verfolgt, habe ich das jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass das erzählt wurde, ja, ist alles gar kein Problem mit unseren Gehältern, macht euch keine Sorge, und dann schafft's Gladbach nicht mehr in die Champions League und wir haben große Probleme. Und das Gladbach-Phänomen, das ist ja das Szenario, vor dem gerade alle Angst haben. Und Werder Bremen hat das ja bekanntermaßen Anfang der 2000er, also hin zu den 10er-Jahren, auch eine solche Entwicklung durchgenommen. Wie groß, glaubst du, ist denn der wirtschaftliche Zwang, wirklich im Europapokal zu landen? Und eigentlich können wir dann nur von Europa League aufwärts sprechen, weil in der Conference League verdienst du kein Geld.
Ich glaube, der ist tatsächlich sehr groß, weil wenn er nicht so groß wäre, dann hättest du jetzt auch trotzdem diese Reißleine nicht gezogen. Dann hättest du vielleicht auch mal gesagt, okay, wir haben diese Saison einfach zu viele Fehler gemacht in der Kaderplanung, wir haben Sachen falsch eingeschätzt, Champions League etc. Wir ziehen das mal durch und greifen dann mit dir nochmal in der neuen Saison ein und korrigieren dann auch die Kaderfehler. Also das zeigt jetzt schon, da ist Druck auf dem Kessel bei der Eintracht. Ich bin weit davon entfernt, diese massiven finanziellen Probleme, die Alfred Draxler im Doppelpass zuletzt angesprochen hat, wo ich den Kopf geschüttelt habe, weil da muss ich einfach sagen, das war mir zu oberflächlich. Aber du hattest jetzt Personalkosten, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, damit sie richtig ist, von 177,3 Millionen Euro für die vergangene Saison. Das ist ein Haufen Geld, der weckt natürlich Erwartungen. Ob die Eintracht stabil ist, sehen wir sozusagen eigentlich erst dann, wenn sie mal ihre Ziele nicht erreicht.
Genau.
Wie viele Spieler müssen dann verkauft werden? Wie viele müssen auch unter Marktwert dann eventuell verkauft werden? Weil das zählt nicht auch dazu. Ich weiß, dass die Plattform transfermarkt.de sehr kontrovers diskutiert wird und das auch zu Recht. Aber sie ist für Eintracht Frankfurt einer der Indikatoren, wie sie die Marktwerte ihrer Spieler berechnen. Es ist vielleicht nicht der höchste, aber es ist ein Indikator. Und wenn dort dann Eintracht Frankfurt 20 bis 30 Millionen an Wert verliert, dann macht das was mit dem Verein. Dann ist es nicht gut für den Verein. Und daran sieht man schon, wirklich messen an den Worten, ob finanziell da alles gut ist und man mal ein Jahr ohne Europapokal überbrücken kann, das können wir erst dann, wenn das mal wirklich kommt. In dieser Saison verstehe ich dieses Defizit von 8 Millionen Euro, weil man erstens gesagt hat, klar, mit dem Sieg in Freiburg gab es die Prämienausschüttungen für alle. Alle haben ihre Ziele erreicht. Wahrscheinlich auch der ein oder andere Berater, der vielleicht noch ein paar Boni mit dazu bekommen hat. Die Beraterkosten sind ja auch nochmal ein Ding für sich, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber sozusagen, was da jetzt nicht reinfließt in die Bilanz, und das ist ja auch richtig, waren die schon mal feststehenden Champions League Prämien plus auch dann das Geld von Ekitike und Tuta und wer noch verkauft wurde, war ja auch noch ein Aaronson, der ja auch nochmal 7 bis 8 Millionen Euro brachte. Da ist dieses Finanzjonglieren als Außenstehender, finde ich, immer total schwer. Aber wie gefestigt die Eintracht dann wirklich ist wirtschaftlich, das wird sich eigentlich erst dann zeigen, wenn sie mal, wie das dann auch bei Gladbach der Fall war, auf einmal nicht mehr Euroleague oder Champions League hat. Weil in der Conference League bin ich bei dir. Das bedeutet zwar ein paar Mal ein ausverkauftes Haus, aber die Conference League ist eigentlich nicht mehr der Wettbewerb, in dem Eintracht Frankfurt, glaube ich, seine Gelder verdient, die sie brauchen, um die hohen Personalkosten zu decken.
Also wir haben jetzt...
Aber Markus Krösche, das ist noch wichtig. Ja. Das ist schon ein flexibles Gehaltsmodell, das er eingeführt hat. Also das war ihm schon immer wichtig. Das hat er auch von Beginn an gesagt. Er will nicht zu sehr mit Fixkosten dealen, sondern mit Variablen. Ich weiß allerdings nicht, ob du einen Johnny Burkhardt und Lins Doan, wo man inzwischen sich auch bewegt, ob man die mit diesen variablen Kosten noch bekommt oder ob du das vielleicht nur noch auf der Talente-Ebene mit einem Bahoya, mit einem Kusugi, mit einem Brown, da kannst du das wahrscheinlich noch machen, aber wenn du so gestandene Leute holst, 25 bis 28 Bundesliga-Topstars, da bin ich mir nicht sicher, wie das da aussieht. Also das wird spannend, wie die Finanzzahlen im September 26 dann sein werden.
Und nur um den Kontext noch einmal kurz klar zu machen. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, auf welchem Platz die Eintracht landet mit ihren 177 Millionen Personalaufwand, weil dafür fehlen doch die Zahlen von den anderen. Plus, ich nehme immer die DFL-Kennzahlen, das sind die einzigen, die miteinander vergleichbar sind. Aber man war mit 140 Millionen in der Vorsaison, war man auf Rang 5 in der Bundesliga-Tabelle oder im deutschen Profifußball generell, aber bezieht sich dann auch auf die Erstligisten. Wir haben jetzt 177 Millionen, wir hatten 2018/19 hatten wir 92 Millionen, also ganz grob die Hälfte, würde ich sagen. Was würdest du tippen? Wo lag man denn da im deutschen Profifußball, auf welchem Rang mit dieser Hälfte des Aufwands?
Da hätte ich jetzt mal gesagt, war die Eintracht so im Bereich 7 bis 9.
Du bist einfach ein Experte, genau. Man war damals auf Rang 8 im deutschen Profifußball. Und letztlich ist das, was miteinander korrelieren muss. Sportliches Abschneiden und Personalaufwand. Denn wenn du nicht einen Sugar Daddy hast, wie eben manche Vereine ihn haben, die 50+1 Ausnahmen, dann wird dir das irgendwann auf die Füße fallen. Weil nämlich das Problem auch ist, dass wir hier in einem ganz besonderen Markt uns befinden, in dem die Preise deines Kaders, die sich ja übrigens auch bilanziell niederschlagen, deswegen habe ich vorhin nur die Finanzschulden genannt, weil die Preise eines Kaders mit dem sportlichen Abschneiden ja auch korrelieren. Also sprich, du zahlst Champions League Geld, erreichst aber nur die Europa League, dann ist...
Oder Conference League.
Oder sogar in der Conference League. Dann zahlst du vielleicht ein bisschen weniger Personalaufwand in der nächsten Saison, weil du das eben an Leistungsprämien und so weiter gekoppelt hast. Aber es kann auch sein, dass im Markt die Bewertung deiner Spieler auf einmal 10% schlechter ist und du eben mögliche Transfers werden damit auch schlechter. Und wenn du dann dich wieder für die Champions League qualifizierst, musst du zwar mehr zahlen, aber der ganze Kader wird aufgewertet, weil du verpflichtest hier einen Champions League Spieler, plus die Spieler wechseln auch nur noch zu einem Verein, wo sie auch Champions League spielen können, denn das ist ihr Ziel. Die wollen erstmal einfach nur all diese geilen Wettbewerbe spielen. Also das geht alles miteinander Hand in Hand und ich glaube, natürlich müssen die das runterspielen und ich glaube auch nicht, dass Eintracht Frankfurt hoffentlich nicht nochmal in solche Probleme kommt, wie man sie ja schon mehrmals in seiner Vereinsgeschichte hatte und ich hoffe auch, dass man nie wieder den Heribert Bruchhagen Weg geben muss. Wir geben gar kein Geld mehr aus und dementsprechend sieht dann aber auch der Fußball aus. Deswegen hat man sich ja über Kajo so sehr gefreut, aber hätte er sich halt an anderen Orten vielleicht ernähren müssen als an der Tankstelle, nach allem, was ich da so gehört habe. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Aber da ist eben schon ein gewisser Druck drauf und das führt mich dann zur letzten Frage. Wir werden jetzt manche Themen, glaube ich, gar nicht mehr besprechen können. Also, dass viele Führungsspieler in der Krise stecken. Wo ist eigentlich Mario Götze zum Beispiel? Und wir haben die 6 Sachen jetzt eigentlich auch relativ ausgeklammert, aber ehrlicherweise, das wurde eh schon rauf und runter diskutiert. Ein strukturgebender Sechser. Hat
Markus schon Glück gehabt heute.
Er sieht es ja sowieso anders. Er glaubt ja, man hat mit diesen Spielern gute Sechser. Du hast vorhin die Sechser aufgezählt. Ich fand, kein einziger davon war in den Top 5 der Bundesliga. Sorry. Also es ist einfach meine ganz persönliche Meinung. Es reicht einfach nicht. Und ich weiß, dass Hugo Larsson eigentlich ein guter Spieler ist, aber es muss ja mal 10 Spiele am Stück sein. Ansonsten reicht es halt einfach nicht auf dieser so zentralen Position, im wahrsten Sinne des Wortes, im Fußball. Aber das machen wir mal wann anders und es gibt ja auch noch genügend andere Formate, in denen das zu Genüge besprochen wird. Bist du ja auch Teil von. Jetzt ist aber ja dann die Frage, der neue Trainer. Und du musst mir jetzt nicht sagen, wer kommt, das ist müßig. Markus Krösche macht das ja auch sehr gut, dass er wirklich gar keinen Kommentar dazu gibt. Auch wenn er Props verteilt für Versuche von dir, wie du versucht hast, ihn nochmal in eine Richtung zu lenken. Das fand ich auch, musste ich auch schmunzeln, als ich das gehört habe in dieser Pressekonferenz. Aber was glaubst denn du, ist die Art von Trainer, die Eintracht Frankfurt jetzt braucht?
Ich finde, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft ist, ich glaube, es braucht jetzt einfach eine Autoritätsperson, eine richtige, wo du so ein bisschen auch das Gefühl bekommst, boah, der kommt irgendwie und der ist auch kommunikativ, dass er so für eine Art Aufbruchsstimmung sorgt. Das sollte zwar nicht alles sein, das wissen wir auch, das sind die weichen Faktoren, aber du musst das Gefühl haben, da kommt jetzt einer und da sind jetzt mal wieder alle ruhig und sind mal wieder fokussiert auf das, worum es geht, auf die 3 Punkte am Wochenende. Es sollte einer sein, der dann bei der Pressekonferenz bitte auch gleich die Defizite benennt, die es einfach hat, der einfach ganz klar erkennt, es braucht jetzt eine Klarheit, alleine systematisch. Ich finde einfach, das war zuletzt aus den Fugen geraten, dass man, wie gesagt, das Gefühl hatte, sie machen irgendwie die Viererkette, die Fünferkette, die Dreierkette und am Ende standst du in der Mixed Zone und 3 Leute haben 3 verschiedene Systeme gesehen. Und klar, der Fußball-Nerd wird mir immer alles genau erklären können, aber es muss irgendwie so eine sichtbare Systematik sein, die man erkennt. Der neue Trainer bekommt ein sehr gutes Offensiv-Ensemble mit tollen Namen, die er ja aber auch mit in die Balance reinfischen muss. Also sprich, schön und gut, wenn die alle nach vorne zaubern, aber die müssen auch mit nach hinten arbeiten. Und das einfach mal wieder zu sehen ist, ein klares Pressing, ein abgestimmtes Pressing, Lücken schließen, dass einfach die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen nicht mehr so groß sind. Also der neue Trainer hat einen Bau voll Arbeit vor sich. Der muss irgendwie ein Typ sein. Der muss aber auch gefühlt, ja, auch taktisch einfach ein cleverer Trainer sein. Am besten bringt er auch Erfahrung mit. Deshalb finde ich persönlich den Namen Marco Rose nicht ganz so schlecht von seiner Gesamtheit her. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da ein bisschen anecken, aber ich glaube, Marco Rose wäre so ein Typ. Das Gerücht finde ich zumindest mal gut. Ob er es wird, weiß ich heute nicht. Es deutet einiges darauf hin, dass er es werden könnte, aber daher habe ich mich ein bisschen mit ihm beschäftigt und glaube, das wäre ein Trainer, wenn ich den Namen nenne, der Eintracht jetzt erstmal wieder helfen kann, auch in die nötige Stabilität zu kommen, um ihre Ziele zu erreichen und der, glaube ich, auch die Aura nach außen hin hätte, die Ausstrahlung hätte, die dieses sehr wankelmütige Umfeld mitnimmt.
Willst du meine Meinung dazu hören?
Ich bin ja ein fleißiger Hörer und daher kenne ich sie, weil es gab ja zuletzt auch eine längere Eintracht-Session mit Marvin und dir und da ging es ja auch um Trainernachfolger und beim Namen Marco Rose waren sowohl du als auch der andere Mitdiskutant in der Runde. Daher kann ich mir das vorstellen, dass das vielleicht aktuell, dass wir da wahrscheinlich kontrovers drüber diskutieren könnten.
Ja, also wir würden auf jeden Fall neue Spitznamen kennenlernen von allen Spielern bei Eintracht Frankfurt und ich will auch gar nicht gegen Marco Rose haten, das steht mir überhaupt nicht zu. Ich glaube auch, dass er kurzfristig ein guter Trainer ist, aber langfristig gegen Gegner, die im tiefen Block stehen, habe ich sowohl bei Gladbach als auch bei Dortmund als auch bei Leipzig nie Lösungen gesehen, die über individuelle Qualität hinausgehen. Was heißt, er hat gerade die individuelle Qualität, die Offensive ist super, gerade Kalimuendo könnte wirklich eine sehr, sehr guter Spieler für die Rückrunde sein. Der gefällt mir ausgezeichnet in dem wenigen, was man von ihm bisher sehen könnte. Deswegen, ich persönlich glaube, Marco Rose wäre der falsche Trainer, aber ich persönlich glaube auch, dass ich in den ersten Monaten mit dieser Prognose wahnsinnig dumm aussehe und die Leute mir dann hämische E-Mails und sonstige Nachrichten schreiben, du fandst ihn doch doof und jetzt spielen sie so viel besser. Ich glaube, dass ich long-term aber recht hätte. Aber die Frage ist ja schon interessant, welche Richtung hier Markus Krösche einschlägt. Denn wenn ich es richtig sehe, ist es ja jetzt dann der 3. Trainer, den er verpflichtet. Ne? Er kam als Hütter.
Genau, es wäre jetzt in seinen fast 5 Jahren der 3. Trainer. Er hatte zuerst Glasner, dann mit Dino Topmöller ja den totalen Turnaround. Ich sag mal, Glasner war ja schon etwas erfahrener. Mhm. Ich sag mal auch etwas charakterstark. Ein Charakterkopf. sieht man jetzt ja auch bei Crystal Palace wieder, ja. Der aber einfach eine klare Struktur einfach auch immer wieder der Mannschaft trotzdem vermittelt hat, gerade auf dem Weg zum Europa-League-Sieg. Und Dino Topmöller war halt, und das wird schon eine sehr, sehr spannende Frage auch für den zukünftigen Trainer. Oliver Glasner hatte mit dem Geschäftsmodell der Eintracht so seine Probleme. Da gab's Zank. Dino Topmöller hat dieses Geschäftsmodell komplett getragen. Ja. Da gab es keinen Zank. Der hat es hingenommen. Und als er am letzten Tag der weggekauft wurde, hat er halt gesagt, gut, der nächste kommt. Ich bin mal gespannt, wie das beim neuen Trainer wird, weil das Geschäftsmodell, das hat Markus Krösche ganz klar nochmal betont, das wird bleiben. Sie werden da keine Veränderungen vornehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Marco Rose bei dem Geschäftsmodell vielleicht eher einem Oliver Glasner ähnelt als einem Dino Topmöller, der vielleicht auch einfach sehr dankbar mit war über diese erste Trainerstation. Und das also ganz viele spannende Fragen. Ich bin auch, deshalb habe ich auch, ich habe die Frage gar nicht auf Xabi Alonso so, ich habe dann den Namen Alonso noch reingeworfen, was vielleicht gar nicht so gut war, aber im Großen und Ganzen würde mich auch mal interessieren, traut sich vielleicht die Eintracht auf einen Markt mit einem Trainer, der gar nicht im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, finde ich auch spannend, weil wenn dem so wäre, dann gibt es da vielleicht Optionen, die wir gar nicht auf unserem üblichen Journalistenzettel stehen haben, wo vielleicht ein Name kommt und wir alle sagen, krass, hatten wir alle gar nicht auf den Zettel, ob sich Markus Krösche sowas zutraut. Also deshalb finde ich diese Trainersuche immer sehr, sehr spannend. Und da sich Markus Krösche überhaupt nicht in die Karten gucken lässt, können wir alle hier draußen nur fabulieren und natürlich mit den uns bekannten Namen spekulieren.
Ja, und mit denen werden wir falsch liegen, da bin ich mir relativ sicher, ehrlicherweise. Wie groß
langsam auf.
Wenn wir, also wir haben jetzt dann Karabakh, das ist schon heute Abend, wir nehmen am Mittwoch, den 21. Januar auf, dann 3 Heimspiele in Folge, das hilft vielleicht schon mal, Hoffenheim, die Spurs und dann Leverkusen. Nehmen wir einfach mal an, der Fußballgott macht das, was er immer getan hat, wenn er auf dem Feld stand, nämlich er zaubert, vielleicht übertreibe ich ein ganz bisschen, und Dennis Schmidt scheint ja ein sehr eigener Charakter zu sein, also den hat man an den Seitenlinien wohl manchmal bis nach Bayern rufen hören, wenn er da unterwegs war beim Nachwuchs von Eintracht Frankfurt. Wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit siehst du denn, dass vielleicht, wenn die hier mit 7 Punkten rausgehen aus diesen 3 Spielen, dass die Lösung wird, zumindest erstmal bis zum Saisonende, und dann könnte man es ja abhängig machen vom Abschneiden. Also wäre auch der Gladbacher Weg, aber jetzt ein bisschen die schönere Variante.
Lustig, ich habe gestern mit einem Ex-Profi mal telefoniert und der hat gesagt, er wird die beiden jetzt da so lange sitzen lassen, bis sie das erste Spiel verlieren. Oder er sagt, wenn sie bis zum Saisonende halt nicht verlieren, dann hast du eine super Saison gehabt. Da habe ich natürlich geschmunzelt und gesagt, dann sind sie aber auch Champions-League-Sieger. Da musst du ja beide lachen. Nein, ich glaube, ich schätze Krösche als einen Typen ein, der schon vorbereitet war auf das, was passieren konnte. Auch wenn er jetzt halt erst in die intensiveren Gespräche mit einem anderen Verein geht und einem anderen Trainer. Aber man darf halt Dennis Schmidt trotzdem nicht vergessen. Das ist ein junger Trainer, 31 Jahre alt. Der ist mit der U21 auch letztes Jahr abgestiegen in die Hessenliga. Alex Meyer macht es bei der U19 gut. Der geht da im U-Bereich toll seine Schritte. Aber da glaube ich einfach, dass dieses Duo, das ist so ein Impulsgeber. Das kann jetzt gegen Karabakh gut, oder das kann vielleicht auch 2-3 Spiele gut gehen. Aber ich glaube nicht, dass wir die Meier-Schmidt-Kombination bis Saisonende auf der Trainerbank sehen. Ob es vielleicht aber noch eine Woche länger oder kürzer wird, das vermag ich jetzt nicht zu prognostizieren. Aber die Prognose, dass Meier und Schmidt nicht das Duo bis Saisonende auf der Trainerbank der A-Mannschaft bleibt, die These stelle ich jetzt schon mal auf.
Wobei es natürlich dann die Anzahl der Optionen extrem reduziert. Das ist ja das Problem, wenn du während der Saison entlässt. Trainer, die vielleicht den nächsten Schritt gehen könnten, also zum Beispiel der Trainer von Bodo Glimt, könnte man ja zum Beispiel sagen, den kriegst du jetzt da wahrscheinlich nicht weg, selbst als Eintracht Frankfurt, aber nach der Saison werden wahrscheinlich auch die Bodo-Fans halbwegs fair damit, wenn er sagt, okay, jetzt will ich mal zu einem Team gehen, wo es nicht noch so eine Riesensensation ist, wenn ich City besiege und vielleicht mal die nächste Möglichkeit annehmen. Oder Thomas Frank
bei den Spurs. Weil du bei ihm das Glück haben könntest, ja, dass er nächste Woche in der Champions League rausfliegt und dann die Schweden ja eine Winterpause hätten.
Stimmt. Aber ach, fantastisch, ja, hast recht,
aber,
ja.
Aber im Grunde, nein, weiß ich trotzdem, worauf du hinaus willst. Also sozusagen der junge, entwicklungsfähige Trainer, der jetzt vielleicht sagt, sowas wie Eintracht Frankfurt wäre das perfekte Sprungbrett für ihn und der macht aber gerade gute Arbeit bei irgendeinem Club und würde zu Eintracht passen, der wird wahrscheinlich jetzt eher nicht so einen Club verlassen.
Und so eine Autorität, wie du sie vorhin angesprochen hast, da gibt's dann ein paar bekannte Namen, die aktuell auf dem Trainermarkt verfügbar sind. Da gehst du aber auch nochmal ein ganz anderes wirtschaftliches Risiko ein. Also das ist mir immer so ein bisschen unterbeleuchtet bei Trainerverpflichtungen. Wenn du jetzt also der ist es jetzt nicht, aber solltest du José Mourinho zum Beispiel holen, dann hast du da ein Gehaltspaket und eine Laufzeit und einen Trainerstab, der mit dazu kommt. Das ist ein 50, 60, 70 Euro Paket. Und man muss sagen, bei Trainern ist es ja so, in der Regel zahlst du sehr viel von dem, was du da mal in den Vertrag reingeschrieben hast, denn die kriegen eine Abfindung oder ihr Gehalt geht weiter, bis sie einen neuen Verein gefunden haben. Das heißt, die glücklichste Variante ist, du entlässt den Trainer, das ist der Normalfall, der eben passiert nach anderthalb Jahren, du hast es ja vorhin gesagt. Und das Beste, was dir passieren kann, ist, zwei Wochen später fängt er woanders an. Das ist der einzige Fall, wo du halbwegs günstig aus einem Trainervertrag rauskommst. Aber das ist eben schon auch nochmal, auch das spricht ehrlicherweise für Newcomer und für Leute, die eher unter dem Radar laufen. Also wenn jetzt zum Beispiel, wird auch nicht passieren, aber wenn du jetzt einen Benni Hofmann zum Beispiel aus der Jugend von Mainz 05 holen würdest, der ja in der Youth League und so weiter tolle Erfolge hatte, dem aber Christian Heidel den Schritt noch nicht zugetraut hat, Cheftrainer zu werden, könnte man ja sagen, ey komm, wohnst eh in der Nähe, ich weiß, Mainz, Eintracht, schwierig. Ja.
Weißt du, was du meinst?
Jetzt nur als Beispiel. Dem musst du nicht einen Vertrag hinlegen, bei dem solche Summen drinstehen, dass du sagst, boah, wenn das schief geht, dann müssen wir hier aber nochmal aus der Bilanz richtig Geld raus abschreiben und so weiter und so fort. Also das ist, es ist wirklich, da ist jetzt Druck drauf. Man hat diesen Druck erst nachgegeben und dadurch ihn aber auf sich erhöht. Also dadurch, dass Dino Toppmöller jetzt weg ist, richten sich alle Augen auf Markus Krösche. Und manche Fehler, die er auch definitiv gemacht hat. Gott, wir haben jetzt auch gar nicht über Elie Vahi gesprochen, aber gut.
Da siehst du, wie viele Themen es gibt.
Unglaublich, ey. Und ich sag noch zu dir, aber du musst ja auch weiter. Und das ist ja auch, also letztlich, wissen, glaube ich, aber auch die Eintracht-Fans sowieso und auch neutrale Beobachtende haben das schon mitbekommen. Das ist der Vorteil vom Erfolg von Eintracht Frankfurt, dass darüber so viel auch national berichtet wird. Du weißt schon so grob, was da die Themen sind. Aber was ich sagen will, ist, alle Augen richten sich jetzt auf Markus Krösche. Auf ihn hat sich jetzt der Druck erhöht durch diese Entscheidung, die er getroffen hat. Denn bei allem, was wir gerade schon wieder besprochen haben mit, wie laufen jetzt die nächsten Wochen, dachte ich mir, Mensch, hätte man nicht doch noch irgendwie mit Dino Toppmöller ein bisschen weitermachen können. Aber ich verstehe, warum nicht. Alles okay, aber jetzt ist Druck drauf und ich weiß nicht, ob es eine Weichenstellung für Eintracht Frankfurt ist. Das ist mir, wahrscheinlich ist mir dieses Wort noch zu groß, weil dafür die Substanz im Kader noch zu hoch ist. Ich finde nicht, dass es ein Champions-League-Kader ist, bei weitem nicht, ehrlicherweise. Aber es ist auf jeden Fall ein Europapokal-Kader und auch so ungefähr irgendwas zwischen Platz 5 und 8 muss immer drin sein für diesen Eintracht Frankfurt-Kader. Aber ich bin gespannt, wie wir in 3 Jahren auf diesen Moment hier zurückblicken. Ob der gar keine Rolle gespielt hat, dann hat Markus Krösche eine weitere Masterclass hingelegt. Oder ob wir sagen, ha, da haben sie sich ein bisschen, da ging's los mit den Fehlentscheidungen im Sommer davor und dann mit der Topmann-Entlassung und so weiter und so fort. Hast du ein Gefühl dafür, wie wir das mal bewerten werden?
Ich bin gespannt, ob die Eintracht ihre Linie, keine Trainer zu entlassen, jetzt wieder auf 10 Jahre fortführt, weil dann, wie du schon sagst, dann sagt man irgendwann, es war alles richtig, man hat zum richtigen Zeitpunkt die Entscheidung getroffen. Die Frage, die du jetzt stellst, kann ich erst dann beantworten, wenn ich einfach weiß, wen er aus dem Hut gezaubert hat, auch was für eine Art Trainertyp das ist. Dann kann man das beantworten, aber es ist definitiv eine der wichtigsten Phasen jetzt für Markus Krösche und seiner ganzen Managerlaufbahn, weil im Sommer wurde er gefeiert als der Manager des Jahres, bekam ja auch von Sky diesen Pokal und alles galt ja schon laut Mario Basler als der Nachfolger von Max Eberl. Da sieht man, wie schnell sich der Wind drehen kann. Jetzt heißt es
ja,
bei Max
Eberl. Ja,
aber
vorsichtig, wen du da zitierst. Also
natürlich,
ich man bin muss auch vorsichtig. Nicht allen Leuten eine Plattform geben.
Ja, gut, kannst du auch gerne mal. Aber ich sage mal, nehmen wir mal den Namen raus. Aber dann sagen wir einfach, es gab nicht wenige, die gesagt haben, wenn Eberl beim FC Bayern München wackelt, klar, die sich hätten vorstellen können, dass ein Markus Krösche zumindest auf dem Kandidatenzettel von Uli Hoeneß, der auch mal an einem Doppelpass gesagt hat, dass Markus Krösche ein guter ist, der einfach ein hohes Ansehen hat in der Branche. Und da sieht man aber trotzdem, wie schnell das geht, bis vor 9 Monaten der gefeierte Topmanager und ein paar Monate später sitzen die Leute da und fangen an zu mäkeln und zu kritisieren und du stehst jetzt bei der Trainerentscheidung, ja, unter Druck. Ich wünsche ihm aus Eintracht-Sicht eine gute Entscheidung und es wäre, mein Wunsch wäre ein Trainer, der, wie du es auch schon ein bisschen sagst, gerade gar nicht auf dem Zettel steht und wo man irgendwie dann das Gefühl aber hat, boah, das passt. Und das Gefühl muss ich irgendwie haben, das passt. Und das wünsche ich Markus Krösche bei dieser Entscheidungsfindung. Einfach weil es auch der Bundesliga, glaube ich, gut tut, ein erfolgreiches Frankfurt zu haben, weil der Verein, glaube ich, in seiner Gesamtheit schon auch eine Art Aushängeschild hinter einem Bayern, hinter einem Dortmund ist.
Also, wofür ich von München nach Frankfurt fahren würde, auf dem Fahrrad, wäre Fritzi Kromp. Ich weiß, das wird nicht passieren, aber die ist so fantastisch in ihrer Außenkommunikation, fachlich sowieso, so viele Jahre Trainerin-Erfahrung. Also, ich will nur allen Hörerinnen und Hörern sagen, beschäftigt euch mit Fritzi Kromp, die ist ein ganz, ganz fantastisches Trainer-Eisen, nicht auf dem Markt aktuell, wird nicht passieren, ist mir völlig klar, aber es ist halt die Ironie, dass sie mal bei der Eintracht war und erst vor dieser Saison zu Werder Bremen gewechselt ist und da jetzt gerade sehr, sehr große Erfolge hat. Christopher, das hat genauso viel Spaß gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe, mit dir über die Eintracht zu sprechen. Und es sagt auch sehr viel aus, dass wir es in fast 2 Stunden trotzdem nicht geschafft haben, bei weitem nicht geschafft haben, alles anzusprechen, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Aber es ist eben sehr komplex und du bist ein Mann der differenzierten Antwort und das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank, dass du mal im Rasenfunk warst und würde mich sehr freuen, wenn es nicht das letzte Mal war.
Das hoffe ich doch auch, Max. Hat viel Spaß gemacht und kann immer nur jedem raten, Rasenfunk hören. Ich mache es jeden Spieltag und muss immer wieder sagen, es erhält mich aufs Neueste.
Das war sehr lustig. Ich wurde von mehreren Leuten darauf hingewiesen, dass du uns erwähnt hast in der Pressekonferenz in der Frage an Markus Krösche. Das fand ich...
Das hat mir sehr gut gefallen. Wirklich, ich habe das gehört und dachte, das muss ich nehmen. Dieses ist Dino Topmöller, das Geschäftsmodell, wirklich, das war ein so cooler Take, den musste ich mitnehmen. Hat mir sehr gut gefallen.
Das freut mich wirklich sehr. Und er hat auch nicht mit der Wimper gezuckt, obwohl er den Rasenfunk mit ziemlicher Sicherheit wahrscheinlich gar nicht kennt. Also ich danke sehr, sehr herzlich dir und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, ihr habt diese Sendung hier möglich gemacht. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung in den Shownotes dieser Sendung und natürlich auch auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht mit einem Betrag eurer Wahl und auf einem Weg eurer Wahl, egal ob PayPal, Überweisung oder was auch immer. Und davon wird alles hier finanziert, auch die Gästehonorare, die zum 1. Januar um 3% gestiegen sind. Das heißt auch diejenigen, die uns schon unterstützen. Vielleicht wollt ihr das als Anlass nehmen, eure Unterstützung zu erhöhen. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Jonathan, bei Nico SGE, na das passt ja, bei Lest1893 und bei allen anderen, die den Rasenfunk in diesem Jahr schon unterstützt haben. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, unter mitmachen.rasenfunk.de ist der beste Ort dafür. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Hört gerne weiter rein im Rasenfunk, denn es wird in dieser Woche noch ein weiterer Schwerpunkt erscheinen, nämlich zum 1. FC Köln. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.